Herzlich willkommen zur ersten Folge von Lost in Lore, dem ersten Podcast, den wir hier gemeinsam, und ich bin nicht alleine heute, gestalten. Im Sinne von Guild Wars 2 ist es eigentlich entstanden, aber wir haben uns gedacht, wir nehmen einen relativ neutralen Namen, um vielleicht auch in Zukunft andere Themen hier mal anzusprechen. Für alle Zuhörer auf den ganz normalen Podcast-Plattformen, die jetzt also nichts sehen, die können uns einfach mit Ohr und ihren Sinnen lauschen und folgen. Alle anderen können immer sich praktisch mittwochs dann darauf freuen, dass der Podcast auch als Video nochmal hochgeladen wird auf Dürren Gaming, auf YouTube. Ansonsten immer freitags der Podcast in Zukunft. Und ich habe schon gesagt, ich bin nicht alleine. Zu meiner rechten und linken im Ohr ist der Franz mit da. Grüß dich, Franz.
Hallo.
Und wir haben uns gemeinsam, ich habe mir eigentlich alleine überlegt, einen Podcast zu machen, bin aber ehrlich gesagt da relativ fit, aber nicht so fit wie Franz. Franz ist sozusagen die Koryphäe, würde ich jetzt einfach mal sagen, da bin ich jetzt mal einfach mal so frei, ja, wenn es um Lore geht, weil du einfach alles liest, richtig?
Ja, ist ja auch super spannend. Also alles zu entdecken.
Du liest alles, du hörst jedem Dialog zu. Das mache ich eigentlich auch, aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich halt zum Beispiel nie wieder zurücklaufe und Dinge irgendwie dann nochmal mir durchlese. Du machst es ja immer wieder.
Ja, allein durch die Weltenerkundung, die ich jedes Mal neu mache. Du findest jedes Mal irgendwas, was du noch nicht gesehen hast oder irgendeinen Namen und dann schaust du den Namen nach und dann hast du eine ganz neue Geschichte, die du davor nicht kanntest und das ist einfach super.
Das ist wirklich, also das muss man ja auch sagen, das gibt ja auch bei GW2 genau diesen Fundus an Geschichten und genau deshalb haben wir uns gedacht, wir machen einen Podcast dazu, um jetzt nicht in irgendwelchen dummen Videos, wo man einfach kurz sagt, ja, ich lese mal kurz die Wiki-Seite vor, kurz darüber zu sprechen, sondern wirklich auch mit zwei Meinungen, zwei Sichtweisen, vielleicht auch zwei, zwei Gedächtnisspeichern, die vielleicht auch ein paar Dinge wissen, dann einfach die Geschichte aufzurollen. Wir machen das relativ themenbezogen immer und würden uns heute einmal mit der Geschichte der menschlichen Götter beschäftigen. Das bedeutet, es geht also nicht um alle Götter, es geht wirklich nur um die Menschengötter und fangen da einfach erstmal an, vielleicht ganz kurz zum Thema erstmal. Ist das ein Thema, Franz, was dich interessiert? Oder ist das so ein Thema, wo du sagst, weiß nicht,
ist es nicht so spannend? Ein Thema, was mich früher tatsächlich mehr interessiert hat, gerade wenn man neu anfängt mit GW2, ich habe ja auch mit einem Mensch angefangen, dann wirst du ja direkt in das Geschehen reingeworfen, du wirst von irgendeinem Gott gesegnet. Ich kannte noch keinen einzigen Gott davon, habe die Namen zum ersten Mal gehört, zum ersten Mal gelesen, wer für was stand und dachte mir so, aha, interessant. Und doch ähnlich jetzt zu unserer realen Welt, sage ich mal, im Vergleich jetzt zu den anderen Rassen und Klassen, die haben das ja nicht wirklich. Also Gottheiten, Chars hatten ihre Gottheiten, haben sie getötet, Asura haben ihre ewige Alchemie, Silvaris sind viel zu neu, um irgendwas wirklich als Gott anzusehen, außer vielleicht den Traum oder so. Und die Menschen sind doch, ja, wie wir Menschen halt, ne? Und deswegen fand ich das früher sehr spannend, mittlerweile bisschen abgeflacht, aber so einzelne Gottheiten sind noch in meinem Visier.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern, gerade auch bei der Menschen Charaktererstellung ist es so, dass du einen Gott auswählst, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Muss ich ganz kurz überlegen, ich glaube, es sind aber nicht alle. Sind alle zur Auswahl? Doch, ich glaube schon.
Es sind alle sechs.
Sind alle, ja, genau. Das heißt, da gibt es also auch schon am Anfang natürlich entsprechend sozusagen eine Verbindung. Gerade Menschenspieler und gerade auch die Menge an Spielern, die Menschen wählen, ist natürlich nicht gerade klein und gering. Deshalb ist es, glaube ich, auch ein Thema, was viele interessiert. Und vor allem gibt uns das eine unglaubliche Breite an Geschichtsteilen, die wir sowieso noch besprechen wollen. Und wir werden uns heute gleich mal als kleine Information für alle bei den Göttern so ein bisschen auch natürlich auf ein paar einzelnen stürzen, werden uns aber drei, namentlich Doom, Balthasar und auch Abaddon einfach aufspannen für die nächste Woche, denn das sind wirklich drei Geschichten nochmal zum Teil, die so riesengroß sind und mit so vielen kleinen Teilen auch aktuell noch eine Rolle spielen, dass die da einfach nicht heute in die Rolle reinpassen und hier auch in diese Geschichte heute nicht reinpassen, in den Podcast. Ja. Die Länge übrigens, auch für dich nochmal, Franz, die lassen wir uns immer offen. Es gibt also keine feste Beschränkung. Ja, weil wir können Geschichten nicht vorplanen. Ich würde einfach mal sagen, ich fange mal an. Wir wollen einfach mal zurückspringen praktisch zu den Ursprüngen der Götter. Das heißt, wenn wir uns Tyria vorstellen, haben wir einen Planeten, wie wir es bei uns kennen. Viele Spiele machen immer den Fehler und denken, Tyria wäre die Welt nur. Nein, so heißt auch der Planet, auch der Kontinent oder der Kontinentbereich im Norden von Tyria. Und wir wissen eine Sache von den Göttern, und das ist übrigens das, was ich persönlich am spannendsten finde, nämlich das, was wir nicht wissen. Wir wissen nicht, woher sie wirklich kommen. Wir wissen nur, dass sie aus den Nebeln kommen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich finde halt diese Idee mit den Nebeln schon immer sehr spannend. Das heißt, die Götter kamen also, oder diese Wesen, die wir später als Götter kennenlernen, kommen also aus den Nebeln, welche ja, und das wissen wir ja schon, sozusagen ganz viele Dimensionen und Welten verbindet und bringen die Menschen mit und kommen im Prinzip in einer, ja, ich sage jetzt mal, in einer Aufstellung, die wir jetzt heutzutage gar nicht mehr unbedingt kennen, denn es sind dabei Trainer, Balthasar, Melandru, Lyssa, Abaddon und damals noch Doom als erster seiner Art, ja. Vielleicht ganz kurz nochmal dazu, du kannst dich auch immer gerne reinsprechen, Franz,
ja,
ne?
Alles okay. Gut.
Ich will nur mal einen ganz kurzen Überblick geben. Melandru zum Beispiel, die kennen wir, wird auch so namentlich genannt als eine der ältesten Göttin, sogar der älteste Gott von den sechs, das wird zumindest so überliefert. Und Dwaena dennoch, oder Dwaena, ich weiß gar nicht, ob man das hart ausspricht, eigentlich weich, ne, Dwaena, ist sozusagen die Anführerin und auch die, die im Prinzip die Menschen als, ich sage jetzt mal, Schirmherrin mit hier auf diesen Planeten bringt.
Ja, quasi die Menschheit mit nach Tyria gebracht hat, genau.
Genau, und das Spannende ist ja hier schon mal, also wenn man, das hast du ja auf jeden Fall gelesen, ich habe es übrigens gelesen, als ich mich damit beschäftigt habe, auch in-game, es gibt ja diese Schriftrollen in Ohr, vielleicht kannst du dazu ganz kurz mal was sagen. Wo wir ein bisschen was erfahren, auch über diesen Anfang. Also gerade, wenn es da darum geht, warum Dwaena die Menschen hierher gebracht hat. Weiß ich, ob du das gelesen hast. Ja, okay.
Es gibt, es müsste die Wegmarke Schutzhafen sein, wenn ich mich nicht recht irre, in Ohr. Da gibt es ganz viele verschiedene Schriftrollen, unter anderem zu den Gildenkriegen, aber auch zu den Menschengöttern. Und da wird eben überliefert, okay, die Götter kommen nach Tyria. Wirklich davor, was davor passiert ist, ist nicht bekannt. Es wird spekuliert, dass da irgendwie eine andere Welt, ähnlich wie Tyria, vorhanden war und gescheitert ist oder so. Es muss ja einen Grund geben, warum die Götter zu uns oder nach Tyria gekommen sind. Und wie du schon richtig gesagt hast, da sagt dann eben, Dwaena war die erste Gottheit oder die erste Menschengottheit, die ihren Fuß auf Tyria gesetzt hat. Und deswegen wird sie meistens auch als, oder eigentlich immer als Anführerin dargestellt. Nach ihr kam Balthasar, danach Melandru. Man weiß tatsächlich gar nicht laut den Schriften, ob Lyssa damals schon direkt bei der ersten Berührung mit Tyria da war, aber man weiß später, dass sie auf jeden Fall diese sechs, die du vorhin genannt hast, in Tyria angekommen sind. Und eben, was auch sehr interessant ist, der erste Schritt, den sie auf Tyria gemacht haben, waren in den artesischen Gewässern. Also wenn man jetzt Personal Story von GW2 gespielt hat, dann kennt man vielleicht das Gebiet oder den Namen. Da klingeln vielleicht Glocken aus ganz alter Zeit, weil wir da in der Saitan Story zum ersten Mal waren und haben dann ein bisschen mitbekommen von wegen, okay, hier haben die Götter gelebt, hier sind die Götter gekommen. Irgendwie webt hier Magie, die die Götter angezogen haben. Später auch nochmal in der HRT-Story mit Traherne und Colored Bolg ist man da wieder hingegangen. Man hat auch gesehen, dass das Wasser dann später auch für Siren's Reef, nicht Siren's Reef, Siren's Landing wichtig war. Ich weiß gerade gar nicht, wie es auf Deutsch ist. Zaubersängerlände.
Ja, eine lecker Zaubersängerlände hätte ich heute zum Abendessen.
Wichtig war, weil es quasi den Anfang von Ohr, wie es wieder erblüht, gezeigt hat. Also es interessant, der Ort. Ja, und von da auf hat Dwaena quasi angefangen. Dwaena hat die Menschheit mitgebracht oder die Menschen. Was man vielleicht denkt, okay, auch direkt nach Ohr oder Ara. Nein, es wird geschrieben, dass die ersten Menschen in Kanta aufgetaucht sind, was für uns jetzt vielleicht auch wieder interessant sein kann, wegen dem Kanta-Addon. Ja, ansonsten gibt es eigentlich so viel zum, bevor, also dass die Götter nach Tyria kamen, nicht so viel zu sagen, außer dass sie dann angefangen haben, Ara aufzubauen. Die sind ein bisschen, Balthasar ist ein bisschen damit beschäftigt, hier Krieg zwischen den Menschen und den anderen Rassen zu führen.
Muss man ja auch sagen, dass Balthasar auch der war, der sofort nach Tyria gekommen ist und uns sozusagen gesagt hat, ja, pass auf, lass uns mal gucken, dass die Menschen praktisch alle anderen Rassen überleben und der Rest vernichtet wird. Ne? Genau. So dieses Gnadenlose, der Genozid praktisch, damit die Menschen hier Frieden finden. Und wenn ich dir da ganz kurz mal einhaken darf, wenn man praktisch diese Schriftrollen sich mal durchliest, ist auch im Prinzip wird geschrieben, also man kann natürlich entsprechend davon ausgehen, dass Twainer möchte hier die Menschen also in den Frieden führen. Das heißt, wenn man jetzt so ein bisschen überlegt, könnte es bedeuten, dass Twainer oder die Götter sich im Prinzip von diesem alten Planeten, von dem sie kommen, die Menschen geschnappt haben und vielleicht dort wirklich, genauso wie es dann praktisch jetzt auch in Tyria ist, Krieg herrscht zwischen Rassen. Und sie versucht haben, mit den Menschen überzusetzen in eine andere Welt und denen dort Frieden geben, ja. Ich weiß nicht, ich habe immer nur die englischen Zitate im Kopf, weil ich hier natürlich schon mal so ein Lore-Video auch mir selbst auch schon mal angeschaut habe. Und da wurde auch gesagt, dass sie praktisch sagt, she had promised to let her to, oder let them to peace, das heißt, ja, sozusagen, dass das Versprechen vermutlich schon damals ein Gott gewesen auf der alten Welt, weißt du? Und ja, hat vermutlich gesagt, pass auf, Leute, wir spüren da durch die Nebel, dass die artesischen Gewässer oder was auch immer da drüben leuchtet, das ist vielleicht so ein Ort, wo wir hingehen können. Also auf und wir gehen dorthin. Und was super, super spannend ist, das ist halt eine Sache, das haben wir jetzt gerade bei Twainer nur gesagt, bei Lyssa, du hast ja gesagt, Lyssa ist vielleicht auch nicht gleich mit auf den Planet gekommen. Ich stelle mir das übrigens so vor, dass sie durch Stargate gekommen sind. So Twainer im ersten Schritt, so dieses, das ist jetzt unsere Welt und die du Menschen. So,
auf jeden Fall
so ist es auch, so klingt es irgendwie. Und spannend ist auf jeden Fall, dass im Prinzip, also es gibt genau drei Rollen, vier Rollen, die genannt werden in den Schriftrollen. Twainer, die also im Prinzip die Menschen mitbringt, Balthasar, der gleich Krieg führen möchte, Melantro, die kennen wir ja auch, das ist diese Pflanzentante, die macht alles schön grün, ne, die hat also alles gleich sozusagen belebt, weil Ohr im Prinzip nicht wirklich belebt war.
Ja, er hat sich auch ein bisschen an Twainer gehaftet.
Ja, genau. Und ich habe das auch nicht ganz, ich weiß nicht, wie das im Deutschen ist. Ich habe es auf Englisch nur gelesen. Balthasar cleansed Ohr. Da ist immer die Frage, die ich mir stelle. Meint ihr damit, ob er das Ding praktisch befreit hat von Lebewesen? Weißt du, oder hat er das nur vorbereitet, damit sie dann kommen können? Das ist halt so eine Frage. Ja, genau. Und das Spannendste, finde ich, aber ist Folgendes. Und das, was zu Lyssa gesagt wird. Und zwar, dass Lyssa gave them joy and helped them forget the past. Ja, das heißt, wir haben ja keine Erinnerung der Menschen an die Vergangenheit. Weder die Götter erzählen davon, noch die Menschen, die gekommen sind, haben irgendwelche Schriften geschrieben. Das heißt, ich gehe wirklich davon aus, dass es auch so gemeint ist, Lyssa gave them joy and forget the past, dass sie praktisch glücklich leben sollten auf dem neuen Planeten. Deshalb hat Lyssa den einfach allen die Erinnerung genommen. Also hat sie geblitzdingst. Wie man es bei Men in Black machen würde. Ja, das heißt, also wir müssen uns überlegen, dass wirklich sozusagen ein Exodus schon mal passiert ist, nämlich von den Göttern mit den Menschen nach Tyria. Ja, das vermute ich, also wenn wir zurückreisen würden in die alte Welt, vielleicht eine Welt finden, die brennt, wo alles tot ist, weil eben die Götter damals schon die Menschen dort im Prinzip weggeführt haben. Genau, und super gut. Und das, was auch, was du schon gesagt hast, Franz, mit Kanta, ist halt für uns auch spannend wegen dem Add-on. Ne? Also, weil vielleicht ja auch der Ursprung von Macht dort auch liegt. Ich meine, warum gehen die Menschen dahin? Und vielleicht eine Sache, die wir jetzt gleich mal sagen können, ich weiß nicht, wie wir es handeln wollen, wegen den Zeitangaben. Ich würde jetzt einfach sagen, wir nehmen die englische oder wollen wir eine deutsche nehmen? Wegen dem Exodus. Was würdest du sagen? Was liegt
mir
besser?
Wenn du gesagt hast, dass sich nur an die englischen orientiert, können wir die nehmen natürlich. Mhm.
Also im Prinzip rechnen wir einfach in der Zeitangabe Before Exodus, also BE, und After Exodus, also AE. Das sind praktisch die beiden Zeitangaben. Und hier wird nur überliefert, ja, dass im Prinzip auf Tyria, da wo wir auch sozusagen das Götterfels haben, die Wiege der Menschheit, Askanon, im Norden zumindest, dass im Prinzip zwischen dem Landen auf Kanta und dem Landen im Norden bis zu 500 Jahre liegen. Das heißt, die Menschen waren 500 Jahre schon auf Kanta, bevor sie überhaupt erst in den Norden gekommen sind. So zumindest sind die Überlieferungen in der Geschichte. Und das ist ja schon super, super spannend für mich persönlich auch, weil ich mich auch so gefragt habe, okay, gut, wenn sie erst auf Ohr ankommen, warum bringen sie die Menschen dann nach Kanta?
Richtig, ja.
Also haben sie vielleicht Ohr und Ara erst gebaut und haben das vorbereitet für die Menschen. Also irgendwie komisch, ne? Ein bisschen seltsam. Und vielleicht, ja, ich habe mir das immer so überlegt, dass sie vielleicht einfach Kanta genommen haben als Inselgruppe sozusagen, so ein Safe Place, weißt du, die erstmal so
quasi die Menschen da abgestellt,
ja, genau, und aufgebaut. So abgestellt, so Leute, pass auf, wir müssen erstmal ein bisschen bauen. Nein, ihr kommt später nach, ist doch gut jetzt. So, genau. Und dann haben wir im Prinzip die Götter, also die sind da, die Menschen sind da. Und jetzt, ja, geht's los. Achso, vielleicht noch eine ganz kurze Sache, was auch überliefert ist in den ganzen Schriften. Übrigens ist das auch so eine Sache, was man mal sagen muss. Die Schreiber von ArenaNet haben sich das alles überlegt, ja. Also das ist ja nichts, was wir uns ausdenken. Das, was wir behandeln, sind Fakten Und wir sagen explizit dazu, wenn wir Vermutungen äußern, würde ich jetzt mal so meinen, ja. Also das, was wir haben, sind wirklich Fakten, die in Geschichten, zum Teil auch in Handbüchern der GW1-Teile stehen. Das heißt, wir erfahren jetzt oder ihr erfahrt jetzt alle Fakten, die wir kennen. Und da wird auch gesagt, dass die Götter im Prinzip die artesischen Gewässer gespürt haben durch die Nebel. Also praktisch hat Tyria sie angezogen. Ja, das ist schon auch ein bisschen spezieller. Ja, weil scheinbar ist die Macht so groß gewesen, dass die Götter das bis auf ihre Welt gespürt haben. Ja, und dann, nachdem sie durch Stargate gekommen sind, haben wir jetzt auf jeden Fall noch eine wichtige Sache. Und das ist das, was wir, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wo das Buch liegt. Das liegt auch im Arcana oder bei der Abtei Durmand mit dem, die fünf wahren Götter, das Buch. Weißt du, worauf ich mich beziehe?
Das müsste in der geheimen Bibliothek von...
Können wir das nicht sogar ansprechen? In der Living Story 3, oder? 2?
Ja, genau. Also, Living Story 2.
3. 3 war es. 3 war es.
Gewesen sein, genau. Dass wir da hingehen können. Und da sind halt ganz viele geheime oder seltene Bücher. Auch gerade, wenn man jetzt Richtung Abaddon geht, erfährt man da mehr.
Genau. Und das Spannendste hier, für mich persönlich, muss ich ehrlich sagen, ist, dass die Götter schon ziemlich früh Wind bekommen haben von den Altrachen. Ja, also wenn man das Buch da liest, die fünf wahren Götter, da geht es hier um die Altrachen, da geht es darum, dass der Tiefseedrachen mit S beginnt. Ja, und nicht Bubbles heißt, sondern Steve.
Bubbles rückwärts.
Ja, Bubbles rückwärts. Oh, stimmt.
Das wäre ein sehr guter Name.
Ja, und das heißt, die Götter haben ganz früh gemerkt, dass die Wahl von den Planeten gar nicht so clever war, glaube ich. Ja, also da wird auch nicht überliefert, was sie genau gedacht haben. Da wird nur gesagt, dass im Prinzip die Götter sich der Anwesenheit der Altrachen bewusst waren. Ich denke mal, weil sie gemerkt haben, pass auf, die Magie kommt halt nicht von ungefähr. Die ist hier nicht irgendwie durch Zufall da, sondern da gibt es leider solche Geschöpfe und da haben wir echt ein Problem. Ja, und dann ging's los mit dem Leben auf Tyria. Franz, was haben sie denn gemacht?
Also, sollen wir jetzt mit irgendeinem Gott anfangen? Oder?
Ich würde einfach sagen, wir fangen einfach mal an gleich mit Draenor, weil sie als Erste durch Stargate kam. Bevor du jetzt mal ganz kurz was zu Draenor sagst, lese ich einfach mal ganz kurz was vor. Und zwar ist es so, übrigens noch eine ganz, ganz wichtige Sache. Draenors Magie ist auch in Kanta ganz bedeutend, wenn wir dann mal zu Kanta kommen, für den Jadesturm. Aber da kommen wir dann, kommen wir dann später nochmal dazu in, ich weiß nicht, 5 Jahren im Podcast. Ich lese mal ganz, ganz kurz vor. Und zwar aus den Schriften von Draenor 115 vor dem Exodus, also 115 Jahre bevor die Götter verschwunden sind. Und als die Welt vom Klirren der Schwerter widerhallte und Feuer vom Himmel regnete, erhörte Draenor, die Göttin des Lebens und der Luft, das Jammern und Klagen der Schwachen. Und als das Grollen des Krieges kein Ende fand, kam ihr Schützling Doric und warf sich ihr zu Füßen. Und da blickte sie auf das vom Krieg zerstörte Land und die sterblichen Überreste der Gefallenen. Mit Tränen in den Augen legte sie ihre sanften Hände auf den Mann zu ihren Füßen. Dann sagte sie zu ihm und zu allen ihren Schützlingen, legt die Waffen nieder und tut an euren Brüdern, was ich an euch getan habe. Biete den Schwachen Schutz, schenkt den Bedürftigen Trost und Obdach, schenkt den Verwundeten Heilung. Denn ich bin eure Göttin und ich segne alle, die diesen Lehren folgen. Ja, das mal vielleicht ganz kurz zum Wesen von Draenor. Und fangen wir mal an mit unserer Ersten.
Mit unserer Chefin quasi.
Ja, genau, Boss.
Also, erstmal vorweg, wer ist überhaupt dein Lieblingsgott?
Oder deine Lieblingsgottheit? Also ganz ehrlich, eigentlich bin ich ein richtiger Abaddon-Fanboy.
Kann ich nachvollziehen.
Ja, aber ich muss dir ehrlich sagen, mir gefällt Draenor nicht, weil sie halt so, die ist halt so rund, weißt du, die ist halt so, und deshalb bin ich so, ich bin so ein Freund von so Verstecken und Mysterium, deshalb Lyssa und Abaddon, aber eher Abaddon, weil er böse war, weil ich so Bad Boys ganz, ganz gerne habe. Wir reden ja nochmal über Abaddon nächste Woche, und Lyssa, weil sie sozusagen so, die ist so diese, ich weiß nicht, das ist so dieses, einfach diese Shady-Tante durch ihre Illusion, Mesmer-Gehörigkeit, mag ich sehr gerne. Bei dir? Ganz ehrlich?
Also meine absolute Lieblingsgottheit oder Göttin war von Anfang an Lyssa tatsächlich, einfach weil ich damit angefangen habe. Damals wusste ich noch nichts von Abaddon, habe nur gelesen, Lyssa, Göttin des Wassers, Wasser, bestes Element, meine Gottheit. Bis ich gemerkt habe, Abaddon war Gott des Wassers, ups. Deswegen Abaddon auch ganz cool, zähle ich aber nicht mehr wirklich so dazu. Muss sagen, Draenor ist so ein guter Platz 3 bei mir tatsächlich.
Okay. Ja, das ist so gut.
Also kann man schon machen. Es wird ein bisschen overhyped, aber Komm mal jetzt.
Ich finde auch, also ich finde auch bei Trainer gibt es viel zu viele Fanboys, oder? Also die ja, hat so ja. richtig viele Fanboys, auch jetzt, wenn man dann nur über Malkos sprechen und ihn, Malkos Sprung, ey, das ist, also keine Ahnung, die muss ja super der Hammer gewesen sein. Ganz, ganz seltsam. Okay, gut, dann Trainer. Stellen wir uns doch einfach mal, ich würde sagen, auch für die Zuhörer, wir stellen einfach mal den Gott kurz vor, was der gemacht hat, was denn passiert ist mit ihm.
Ja, also Dvaina wird quasi beschrieben als Göttin der Heilung, Luft und des Lebens. Hat man auch schon aus dem Text erfahren, den du davor gelesen hast. Sie war die erste Gottheit, die Tyria betreten hat. Weil du es vorhin auch angesprochen hast, Dvaina ist quasi die Leitfigur oder die Chefin der Götter, quasi die Mutter von allen. Mutter in der Hinsicht, weil sie auch ein Kind bekommen hat. Was
super spannende zu Geschichte.
Ich Gott liebe wurde, finde ich auch sehr, sehr spannend. Wusste ich auch so, also ich wusste es schon, aber so wie verzweigt es ist, war mir nicht bewusst. Aber Dvaina hat einen Sohn bekommen, Krent, unser jetziger Gott des Todes. Es wird auch vermutet, dass tatsächlich Malchor oder Malkor, wie auch immer der heißt.
Ich glaube, er heißt Malkor. Wir sagen einfach mal
Malkor. Aber sagst du Malkors Sprung?
Ich sag Malkors Sprung, ja.
Okay, ich sag Malchors Sprung.
Dann sag, wie du willst.
Ja, okay. es wird tatsächlich vermutet, dass das der Vater von Krent ist, weil, erstmal kurz zu ihm, es ist ein Bildhauer gewesen. Er hat quasi von Dvaina höchstpersönlich die Aufgabe bekommen, den Antlitz der Götter oder Götterstatuen anzufertigen, bevor sie einfach wieder abhauen, weil sie keine Lust mehr auf Tyria hatten. Und Dvaina war quasi sein besonderstes Werk oder er fand Dvaina am besten. Und man muss dazu sagen, bei jeder Gottheit ist es so, Menschen, die zu lange quasi das Antlitz betrachtet haben, sind irgendwann erblindet. Es war bei jedem so, hat wahrscheinlich irgendeinen positiven oder in dem Fall negativen Effekt, wenn man Gott ist, dass Menschen um dich herum blind werden. So war das dann auch bei Malchor oder Malkor, dass er kurz bevor er die letzte Statue, also Dvaina, fertiggestellt hat, auch blind geworden ist. Das ist eine Geschichte, die man in Malchors Sprung selbst auch erfährt auf der Map. Es gibt unter anderem auch ein Event mit dem Geist von ihm. Und dann wurde eben beschrieben, dass Dvaina quasi diesem Mensch erlaubt hat, ihr Gesicht anzufassen. Und ja, diese Beziehung zwischen den beiden war sie ja schon sehr intim. Und anhand von dem Ertasten des Gesichtes konnte er dann quasi die Statue selbst anfertigen oder fertigstellen, war dann aber im Umkehrschluss so traurig, dass er sie nie wiedersehen wird, weil die Götter ja dann verschwunden sind oder Tyria verlassen haben, wo wir später nochmal dazu mehr erzählen werden, dass er sich quasi von der Klippe gestürzt hat. Deswegen auch Malchors Sprung. Und jetzt, warum ich das überhaupt alles erwähnt habe, das Wichtigste. Grant oder Grenf, der Sohn von Dvaina und jetziger Gott des Todes, ist quasi dort aufgestanden oder auferstanden und hat sich dort oder hat dort residiert, wo sein Vater, man weiß, dass sein Vater ein menschlicher Bildhauer war, wo sein Vater gestorben ist. Und das war unter anderem bei Malchors Sprung. Genau. Deswegen, es ist zwar nur eine Vermutung, aber es ist eigentlich quasi so, dass das sein Vater war. Und interessant, dass eine Gottheit tatsächlich dann auch einem Menschen, ein Kind, also quasi ein Halbgott gezählt.
Ist halt auch spannend, weil wir gar nicht wissen, das ist ja auch sowas, wir wissen ja gar nicht, woher die Götter ihre Macht haben, ne? Also es wird ja später sozusagen deutlich, dass es auch was mit Magie zu tun hat, auch wie immer. Aber Krent scheint ja einfach praktisch dann vermutlich wirklich einfach ein Halbgott zu sein, der trotzdem im Prinzip schon ab Geburt an scheinbar mächtig war, ja. Der hat sich vermutlich nichts einverleibt von seiner Mutter, aber hat vielleicht was mit auf den Weg gegeben. Das heißt, hier ist immer die Frage.
So wie Herkules quasi.
Ja, genau, hier ist immer die Frage nach diesem, was geben die weiter, auch das mit dem Geschenk weitergeben, kommt nachher nochmal bei Komir hoffentlich zur Sprache. Und eine Sache, die ich nochmal hier hinzufügen will, ganz kurz nur, ist halt auch die Frage nach dem, also warum zur Hölle werden eigentlich Menschen geblendet? Wenn sie zu uns so lange anschauen. Ist das praktisch ein Nebeneffekt, den sie gar nicht beabsichtigen? Weißt du? Weil, also für mich persönlich war das immer so, ich habe das immer so gedeutet, ich weiß nicht, wie du das siehst, dadurch, also dass Sven auch sagt, pass auf, ja, wir wollen eigentlich schon, dass die uns auch worshipen dürfen, also auch verehren dürfen. Anbeten, ja. Deshalb lassen wir jetzt mal diese Statuen anfertigen und ziehen uns dann zurück nach Ara und sind halt weg vom Fenster. Das ist halt so ein Ding, das hat mich ein bisschen gewundert, weil am Anfang wird hier erzählt, dass die Götter mit unter den Menschen gelebt haben. So, ne, die waren ja im Prinzip auch, man konnte die auch sozusagen treffen, sich vor denen hinhocken. Aber scheinbar waren die Menschen so davon angetan, die anzugucken, dass sie irgendwie gesagt haben, na, wir müssen jetzt irgendwie uns weg hier, wegbegeben. Das ist halt schon irgendwie ein bisschen seltsam, was das für ein Effekt ist. Ich weiß auch gar nicht, der Effekt wird auch nochmal aufgegriffen, wenn wir über Balthasar sprechen, nächste Woche. Ja, in der Living Story 3 wird das nochmal zum Thema gemacht. Ja, du erinnerst dich noch daran, vielleicht, als sich der Balthasar offenbart hat. Und dann war das auch nochmal ganz kurz die Frage, warum wir denn ihn überhaupt angucken können. Das haben sich viele gefragt, wird dann aber auch geklärt. Und ich finde zum Beispiel, das ist eine richtig coole, dramatische Geschichte mit dem Malkor. Das erinnert mich voll an so, an griechische Mythologie. Ja, irgendwie, ja, oder? So richtig, so dieses irgendwie, ein Mensch wird von dem Gott geblendet, verliebt sich aber in sie, obwohl er sie nicht sehen kann, nachdem er ihr Gesicht berühren durfte und, oh, keine Ahnung, irgendwie. Was ich halt nur krass finde, wenn das stimmt, dass sie das Kind gezeugt haben, finde ich es sehr komisch, dass Trainer den Typen so zurücklässt. Weißt du? Also so erhaben und almighty, wie sie wirkt, scheint sie dann nicht zu sein, wenn sie einfach, oder sie hat dann vielleicht auch keine Empathie, wenn sie einfach weggeht und sie sagt, ja,
auch eine Gottheit,
also. Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, die hat mit dem, oder sie hat eben nur Lust und dann kam ein Kind raus.
Ups.
Ja,
wie Zeus immer.
Ja. Ja, okay, das kann auch sein. Trainer, also Zeus, confirmed, okay. Ja, machen wir weiter mit Trainer. Hast du noch was zu Trainer zu sagen?
So an sich tatsächlich über die meisten Götter weiß man halt wirklich nicht so viel. Also das Einzige, was man jetzt noch über Dwayne oder jetzt in Bezug auf Grant weiß, ist quasi die Tradition, die zu Wintertag immer war. Und das muss ich auch hier erwähnen, das war etwas, was ich an sich oder so noch nicht wusste.
Das weißt du aber nicht, weil du GW1 nicht spielst.
Ich habe GW1 gespielt, ich bin bei der Expansion, ich habe 19 Punkte oder so in der Halle, also gar nicht so schlecht. Aber diese Tradition von dem Wintertag, und Wintertag ist ja quasi bei uns Weihnachten, die gibt es ja heute noch. Also in GW2 feiern wir immer noch Wintertag und in GW1 war es offensichtlich so, also du kannst es wahrscheinlich bestätigen, weil du es gespielt hast, ja. Dass es diese Tradition, die es auch wieder, wenn wir haben es schon erwähnt, griechische Mythologie gab es da auch mit, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer war es? Demeter und dem Winter, Frühlingswechsel, wenn sie in die Hölle geht, ist jetzt auch nur, wird es hier dargestellt, als Rivalität zwischen den Göttern. Und zwar zwischen Dwayne und ihrem Sohn, dem Gott des Todes. Licht oder Dunkelheit, welche Seite gewinnt. Und der Ausgang, welche Seite gewonnen hat, hat quasi dann immer darüber entschieden, wie die Ernte oder wie das Jahr danach oder das kommende Jahr verlaufen ist. Das heißt, wenn Grant gewonnen hat, ist es ein schlechtes Jahr gewesen. Schlechte Ernte. Der Winter ist länger hat länger angedauert. Wenn Dwayne gewonnen hat, dann wurde das ein super Jahr. Viel Sonne, keine Dachfensterwohnung.
Das ist das halt so ein Ding auch, was man sagen muss. Also vielleicht können wir gleich von Domänen sprechen, weil wir auch bei den Drachen irgendwann drüber reden. Jeder Gott hatte eben auch eine Domäne und während Dwayne die Göttin der Wärme war, war ihr Sohn der Gott des Eises. Ja, das ist halt auch sehr auffällig. Also er hat im Prinzip, wir reden natürlich auch mal darüber, was er natürlich dann später für eine Rolle hat, aber der Krent, ne, also Gott von der Dunkelheit, Tod und Eis, und sie war Gott der Heilung, des Lebens, der Luft, der Wärme. Das zeigt halt schon sehr krass so ein Gegensatz auch, ne? Und weiß halt nicht, ob das geplant ist immer. Das ist halt auch so eine Frage, die können wir nicht beantworten. Wir wissen halt nicht mal, ob das irgendwie die Götter planen, welche Domänen sie einnehmen, ob das verteilt wird, so nach dem Motto, ey, pass mal auf, wir hätten noch eine übrig. Du kriegst mal Eis. Ach so.
Genau. Weißt
du, also, das ist halt so eine Sache, das wird halt nie wirklich erklärt. Oder was heißt nie wirklich? Es wird nie erklärt, warum die diese Domänen haben. Ich gehe einfach davon aus, dass die sich ganz einfach die Magie entsprechend formen, ihrem Interesse entsprechend und dann einfach vielleicht damit dann agieren. Ja, das kann man zumindest vielleicht da vermuten. Ja, zu Trainer habe ich auch nichts hinzuzufügen, außer dass es eben, wie gesagt, unfassbar viele Fanboys gibt. Und was wir aber noch sagen können, ist dann später auf jeden Fall zu Trainer, dass Trainer, das habe ich ja schon im Text vorgelesen, Trainer auch die Ansprechpartnerin wird für Doric, Zu Doric kommen wir gleich nochmal. Doric ist ja im Prinzip der erste der erste Menschenkönig von Tyria, nicht von Kryta, sondern von ganz Tyria. Und der ist auch der, der im Prinzip zu Trainer geht, als es dann nicht mehr geht, als die Menschen und die Rassen sich bekämpfen und Trainer dann eine Entscheidung trifft, aber da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Was ich jetzt nochmal anmerken möchte, ganz wichtig ist, dass diese Verbindung zwischen Göttern und Menschen ist halt auf ganz viele verschiedene Arten gegeben. Zum einen auch dadurch, wir bleiben einfach mal so in diesem Leben, praktisch vor dem Exodus haben also die Götter mit den Menschen so ein bisschen gelebt. Ja, in Ara gab es so sozusagen die Götterhauptstadt und hier wurde auch den Menschen was gegeben von Balthasar. Das haben wir heute noch im Spiel. Und zwar, also später weiß man ja, so 200 Jahre vor dem Exodus der Götter, also vor dem Verschwinden der Götter, haben die Menschen dann auch Kryta besiedelt und Ascalon besiedelt, also den nördlichen Teil von Tyria und, den zentralen Teil besser gesagt. Und hier wurde den Menschen auch was gegeben zum Verteidigen gegen andere Rassen. Und das sind drei Artefakte gewesen. Jetzt ist natürlich die Frage, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, ich kann es nicht, wer genau die geschaffen hat. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es Balthasar ist, der die gegeben hat.
Die Schwerter waren von Balthasar, es wurde
ja aber, auch aber, erwähnt. Aber das waren aber die Krone nicht, oder?
Ich weiß gar nicht mehr, ich meine entweder Dwayne oder Lissa haben irgendwas mit der Krone zu tun, aber es wird auch nur erwähnt, dass quasi von den Göttern diese drei Geschenke gekommen sind, also wahrscheinlich als Kollektiv verschenkt. Genau. Jeder hat seine Unterschrift dazu gegeben.
Wer jetzt so als genau das Paket.
Wer genau das jetzt erschaffen hat, weiß genau. Man nicht. Zumindest bei der Krone, aber bei den Schwertern weiß man, dass es Balthasars Schwerter waren.
Genau, und die haben also praktisch einfach drei Artefakte weitergegeben an ihre Menschen. Also man merkt richtig auch, wenn man sich mit Göttern beschäftigt, dass eben die Menschengötter auch wirklich die Menschen im Fokus hatten. Ganz, ganz klar. Ja. Die anderen Rassen, während Melantru zum Beispiel auch auf die Welt gekommen ist, nach Tyria gesagt hat, ey Leute, lasst mal Frieden schließen. Ist im Prinzip das nicht bei allen angekommen. Ja, Melantro war dann eher so die Friedenstante. Und wenn wir gleich mal bei Melantro sind, die hat ja auch Ohr grün gemacht, reden wir auch mal kurz über Melantro. Ist meiner Meinung nach auch ein sehr spannender Gott, weil ich bin so ein naturverbundener Mensch, muss ich ehrlich sagen. Und hier gibt es auch eine kleine Einführung zu der Person, also so eine Schrift von so 50 Jahre vom Exodus. Und das möchte ich mal ganz kurz zitieren. Und es begab sich, dass ein Sturm gottloser Menschen durch das Land streifte. Wo sie auch lagerten, hinterließen sie eine Spur der Verwüstung, da sie alles in ihrer Nähe Befindliche sinnlos zerstörten. Und so brach der Stamm eines Tages auf, um sich ein neues Lager zu suchen, als plötzlich ein Wall aus Dornenzweigen vor ihm emporwuchs und ihm den Weg versperrte. Da sagte Eman, der Anführer des Stammes, »Wahrlich, ich sage euch, ein jeder, der in diesem Stamm Magie betreibt, wird mit dem Tode bestraft. Doch niemand trat hervor.« Da wuchs ein großer Baum aus der Erde, der beim Entfalten seiner Äste den Oberkörper einer Frau enthüllte. Diese sprach, ich bin Melantru, die Mutter von Erde und Natur. Hinfort binde ich euch an dieses Land. Leidet dieses Land, so werdet ihr leiden. Und ihre Worte wurden wahr. Aus ihren Gliedmaßen sprossen Zweige und das Blut in ihren Adern wurde zum Saft der Bäume. Evan und sein Stamm wurden bekehrt und wandelten sich zu Bewahren der Natur. Ja, das ist so der Einführungstext zu Melantro und man weiß sofort, das ist also diese Pflanzentante. Und es ist wirklich so, dass die auch immer dargestellt wird, dass im Prinzip nur der Oberkörper an einen Menschen erinnert, ja, und dann im Prinzip der Rest ganz einfach zu einer Pflanze wird oder einem Baum wird.
Ja, quasi in so einen Baum übergeht. Tatsächlich finde ich das auch interessant, die Geschichte, die du gerade vorgelesen hast, weil es schon zeigt, okay, Melantro ist zwar eher für Frieden, aber stellt ein Stück weit die Natur über die Menschen. Anders als zum Beispiel Draenor, die ja quasi erstmal die Menschen sich um die versorgt hat. Was auch interessant ist, man kann ja daraus schließen, dass sie quasi die Menschen jetzt in Bäume verwandelt hat oder, wie du gesagt hast, Bewahrer der Natur, dass es die heutigen Druiden sind, die wir auch jetzt, oder Druiden,
Baumgeister,
diese Pflanzengegner in GW2, die man immer noch antrifft. Weil es wird geschrieben, kurz nach dieser Begegnung mit Evan und den gottlosen Menschen, dass die Druiden auch nach Tyria oder in dem Fall Kryta gekommen sind und quasi als Avatare, Apostel, Propheten von Melantro fungiert haben und ihr quasi geholfen haben. Wie jetzt auch schon Melantro diese gottlosen Menschen in Bäume verwandelt hat, können Druiden sich später auch nochmal von ihrer Hülle abspalten und dann nochmal Geister bilden, die dann noch effektiver Melantro unterstützen können. Und diese Geister findet man immer noch in GW2. Das fand ich sehr, sehr interessant, dass das quasi diese Vorgeschichte gibt und man kann darauf schließen, dass es dann so abgelaufen ist und man heute deswegen noch auf diese Druidengeister stößt.
Genau, und das ist halt auch so eine Sache. Melantro wird dann halt auch fälschlicherweise natürlich, weil die Menschen das so möchten, immer auch sozusagen als Mutter Erde bezeichnet. Ja, also sozusagen hat Melantro diese Gaia-Rolle inne, wenn man von Gottheiten spricht aus unserer Mythologie oder nicht aus unserer realen Weltmythologie. Und was wir aber wissen, wie gesagt, ist natürlich, dass es auch eine Glorifizierung gab der Götter von den Menschen aus.
Ja.
Und Melantro einfach auch eine von diesen Stargate-Wanderern war.
Richtig, die großen drei quasi.
Genau, die ihre Magie mitgebracht hat, aber im Prinzip trotzdem eins war. Und Melantro würde ich bezeichnen als die, ich sage jetzt mal, liberalste und netteste Person von den Ganzen, die vor allem darauf aus war, also jetzt, okay, das ist jetzt nicht so nett, was sie gemacht hat mit den Menschen, aber die darauf aus war, die Welt zu retten, die Welt zu schützen und die Natur zu schützen. Und alles sollte so im Einklang sein. Das war sozusagen ihr Ding. Er ist auch sehr auffällig, wenn man eben auf ihre Domänen schaut, ja, also sie ist praktisch die Göttin der Natur, der Erde und des Wachstums, ja, und wir kennen ja das von den Sevari, das trifft sich ein bisschen, ja, alle Dinge haben ein Recht zu wachsen, alles darf wachsen, ist so dieses Thema aus unserer realen Welt, jeder hat das Recht zu leben. Ja, Punkt. Und das ist ein sehr, ich finde deshalb, Melantro ist ein sehr cooler Gott, weil sie ganz einfach so, sie kann halt auch skrupellos sein, aber erstmal so ein Ding von wegen, pass auf, ich will, dass man das alle im Einklang leben, kann aber auch richtig, richtig zuschlagen. Finde ich super gut. Macht die sehr, sehr sympathisch für mich.
Sie ist aber ja auch die Weiseste der Götter. Ja, die Älteste und Weiseste.
Ist auch sehr interessant. Passt halt auch sehr gut, dieses Thema von, ja, die Mutter des Lebens ist halt auch die Älteste. Ja, vielleicht ist sie ja, also das, was ich halt nie ganz begreifen kann, weil wir natürlich die Geschichte nicht kennen, ist halt auch, wie die zusammengehören, die Götter, ja. Also zwischen den Göttern gibt es ja erstmal keine Verwandtschaft, außer was wir wissen, in dem Fall wäre Tweener und Krent. Aber dieses, warum jetzt Tweener die Anführerin ist, Melantro aber die Älteste, das sind halt alles so Dinge, das werden wir vielleicht auch nie erfahren, aber das macht halt sehr, sehr viel Spekulation möglich. Und Melantro wirkt halt für mich immer so wie die alte Dame, so eine, ich sage jetzt mal, eine Lehrmeisterin für die anderen, weißt du?
Ja.
Und deshalb ist sie auch die Weiseste. So würde ich sie immer bezeichnen. Aber ansonsten kann ich zu Melantro auch nicht mehr sagen. Weiß nicht, ob du da sonst der Fittere bist bei Melantro.
Nur deine Lieblingsrasse zum Beispiel, die Quaggan, haben ja auch ihre eigene spezifische Gottheit. Melegan oder Malegan hieß sie ja, oder heißt sie. Dachte ich tatsächlich immer, dass es einfach nur eine Melantro-Statue ist, die irgendwie ins Wasser geflogen ist.
Ach so.
Weil sie sieht schon ähnlich aus.
Ja, ein bisschen schon, das stimmt, ja.
Und man könnte meinen, dass es auch so ist. Es wird auch spekuliert, dass es einfach nur Melantro ist. Also viele Menschen, gerade wenn man jetzt in dem Gebiet ist, mit dem Heldenpunkt, wenn man da mit Menschen spricht, sagen sie, dass es einfach nur eine Melantro-Statue ist. Aber die Quaggan, also sie widersprechen nicht, aber es liegt auch einfach nur daran, dass Quaggan zu nett dafür sind, weil es einfach beste Rasse ist.
Das würde mich aber auch nicht wundern, wenn Quaggan zu dumm sind, um zu erkennen, dass da einfach eine Melantro-Statue ins Wasser gefallen ist.
Ganz ja, ehrlich.
Also Quaggan müssen geopfert werden, damit der Pakt Rationen hat an der Front. Wir bestehen aus purem Fett, die werden gegessen, fertig. Müssen wir nicht drüber reden, Franz. Wir müssen nicht drüber reden. Also ganz ehrlich, das übrigens mit so Wassergottheiten finde ich sehr cool, aber da zum Beispiel auch, ich weiß nicht, glaubst du, dass das ein eigener Gott ist bei denen? Oder würdest du sagen, das ist vermutlich ganz einfach nur falsch interpretiert von den Quaggan?
Also wenn, dann war es ja ein eigener Gott, weil sie ja selbst gesagt haben, dass dieser Gott verstorben ist. Damals, ich glaube, von einem Kreid, wenn entweder Kreid oder dem Altrachen, irgendeiner von beiden hat die Gottheit getötet. Aber es ist super interessant. Deswegen bin ich auch so auf das Kanter-Addon gespannt, weil unter Wasser, all die Mysterien unter Wasser, die interessieren mich immer am meisten. Und deswegen finde ich auch der Gedanke, dass es so eine Gottheit geben könnte, super interessant.
Ich habe halt auch jetzt schon Bock, mit dir darüber zu sprechen, wenn wir über Kreid sprechen, ihre Obeliskenstädte und solche riesigen Unterwassergottheiten, die sie da anbeten. Richtig Bock auf das auch zu sehen, weißt du? Wegen mir könnten wir einfach stundenlang dann in die Tiefe tauchen, nur um dann irgendwann so eine Stadt zu entdecken. Wäre halt echt cool. Aber auf jeden Fall, Melantro also und Dwayna, zwei Götter, die auf jeden Fall sozusagen die vorpreschende Front zeigen der Götter, ja.
Sie sind auch gut miteinander befreundet, würde ich jetzt mal sagen. Leben, Natur steht ja quasi fast nebeneinander. Und ansonsten, man kann auch vielleicht erwähnen, dass Melandro eins der wenigen Domänen hat, die man selbst in GW2 jetzt gesehen hat. Mhm. Gerade durch jetzt Drachensturz. Ist halt einfach nur ein Wald. Also super unspektakulär. No. Aber immerhin etwas, was man schon gesehen hat.
Das ist auch vielleicht ganz, ganz spannend, was die meisten nicht wissen, dass also jeder Gott in den Nebeln nochmal so eine Art Reich hatte. Ja, so ein, oder ein Reich hat. Die zerfallen jetzt mittlerweile natürlich, weil die nicht mehr dort leben. Aber wir sehen im Prinzip, im gesamten Spiel betreten wir sogar mal eins, ein Path of Fire später. Das von Komir, kommen nochmal später dazu. Aber ich glaube, wir sehen das von Melantro und das von Balthasar, gell? In Living Story 4
Episode. Genau, und ein bisschen von Krenn.
Ein bisschen von Krenn, ja.
Auch, gerade wenn man, Spoiler, wenn man stirbt, kommt man da ja auch
hin. Vorsichtig! Achso, vielleicht hätte ich das nochmal sagen sollen. Am Anfang Spoiler, es ist ein Podcast,
ganz ehrlich. Kannst du ja ganz, ganz am Anfang einblenden.
Ah ja, nee, glaube ich nicht.
Oder halt bei Abaddon in GW1. Das sieht man ja auch sehr, sehr viel.
Ja, und ja, genau. Und im Prinzip haben wir dann vor allem fürs Besprechen würde ich vor allem nochmal, weil ich da eben sehr großer Fan bin, auf Lyssa kommen. Lyssa ist so meine Favorite-Gottheit, wenn es darum geht, um Götter, die noch existieren, ist sie meine Nummer 1. Die ist meine Nummer 1.
Bei allen Göttern meine Nummer 1.
Ja, sie ist halt einfach auch einfach, ich glaube, jeder
Charakter,
die sie jeder mag sie auch, oder? Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja,
jeder mit Geschmack auf jeden Fall.
Ja, und auch bei Lyssa würde ich ganz, ganz kurz gerne einmal eine kleine Geschichte erzählen, die auch überliefert wird. Auch wieder eine Schrift, die im Prinzip vor dem Exodus entstanden ist von den Menschen über Lyssa. Das sind also alles so Schriften, die im Prinzip ihre Götter nochmal ehren sollen mit einer coolen Geschichte, wo man sieht, was sozusagen die Quintessenz ihrer Eigenart ist, ihres Charakters, ihres Typs Mensch oder eben Gott in dem Fall. Ich beginne, Franz.
Ja.
Mach deine Lausche auf. Einst kam eine Fremde in das Dorf Vren, um Obdach und Arbeit zu finden. Obwohl sie jung an Jahren war, war ihr Körper gebeugt und ihr Fleisch von Krankheit ausgezehrt. Ihr tragt die Zeichen der Pest, sagte ein Bürger namens Gallic. Verlasst diesen Ort oder ihr macht unsere Bürger auch noch krank. Ich habe meine Familie und mein Heim verloren, weinte die Frau. Habt ihr denn kein Herz? Doch jeder im Dorf schickte sie fort. Dann trat Sarah, eine junge Frau, aus der Menge hervor. Sie schaute die Frau mitleidig an. Wenn ihr Hilfe braucht, sagte sie, werde ich sie euch geben. Und so ging Sarah auf die gebeugte Frau zu und reichte ihr die helfende Hand. Da riss sich die kranke Frau das Pestgewand vom Leibe und gab sich als die Göttin Lyssa zu erkennen. Die Bürger von Vren fielen auf die Knie und flehten Lyssa um Gnade an. Diese aber hob Sarah sanft hoch und sprach, wahre Schönheit lässt sich nicht in der Erscheinung, sondern an Handlungen und Taten messen. Von allen hier warst du die Einzige, die Schönheit hinter der Illusion sah. Und du allein sollst mit meinen Gaben gesegnet sein. Supergeile Geschichte. Ich liebe diese Geschichte.
Ja.
Ja, also ganz ehrlich, vielleicht, bevor wir loslegen bei Lyssa, eine ganz kurze Sache, die ich nochmal anmerken möchte, auch wegen dieser Geschichte. Ich weiß nicht, inwieweit du dich da auskennst, aber du bist ja auch ein bisschen ein Typ. Das Ding ist, Lyssa ist ja ein Begriff, den man kennen kann. Ja, also es gibt schon damals, als ich das Spiel begonnen habe, habe ich überlegt, okay, gut, sind diese Götter entstanden nach irgendeinem Vorbild und auch die Namen, ne? Und wenn man sich mit Lyssa ein bisschen beschäftigt, mit dem Titel, dann kriegt man sofort mit, deshalb auch diese Geschichte ein bisschen witzig, dass das passt. Lyssa ist ja ein Begriff einfach für Tollwut oder für eine Krankheit, ne? Ich weiß gar nicht, ob das irgendeine Viruskrankheit ist. Also ich glaube, es ist ganz einfach Tollwut. Ist,
eine Viruskrankheit, die
auch
quasi spezifisch auf Menschen übertragbar
ist. Genau, und finde ich halt spannend, dass sie diesen Namen gewählt haben für so einen Charakter, der von Schönheit eigentlich, also gerade von Schönheit spricht und diese Geschichte, ich meine, es hat sonst nicht wirklich viel mit zu tun mit Lyssa, diesen Real-Life-Bezug, aber gerade auf die Geschichte passt es halt doch ganz gut, ja, dass Lyssa die Illusion erschafft einer kranken Frau, um wahre Schönheit dann praktisch zu zeigen, was ich sehr, sehr cool finde. Okay, Meinung. Franz, was sagst du zu Lyssa?
Also ich bin schon ein bisschen biased, aber Lyssa ist die beste Göttin. Erstmal zu der Geschichte, die finde ich super interessant und sehr gut gestaltet. Dieses Dorf findet man GW2 immer noch. Hm. Direkt neben dem Lyssa-Tempel ist die Wegmarke mit Dorfrennen. Fand ich auch cool, dass es so implementiert worden ist. Klar, im Nachhinein wäre es ein Loophole, wenn es nicht so wäre, aber gibt ja auch Sachen, die vielleicht vergessen werden.
Man hätte einfach nur sagen können, das Dorf wurde zerstört. Das war's. So, ich hätte man ja machen können, rein theoretisch.
Genau.
Ja.
Und besonders dieses Zitat, also ich habe es jetzt hier auf Englisch, True beauty is measured not by the appearance, but by the actions and deeds. Many have eyes, but few have seen. Und diese Aussage finde ich so krass, deswegen finde ich auch Lissa als beste, ich werde es wahrscheinlich noch viel mehr sagen, aber ist die beste Gottheit, weil sie einfach sagt, Schönheit ist nicht an dieses Äußerliche gebunden, ja, was gerade auch bei uns in der menschlichen Welt sehr oft Thema ist, ja, Schönheitsideale, du musst gut aussehen.
Genau deshalb liebe ich sie auch. Das ist genau dasselbe, weil sie einfach, und sie ist ja super schön.
Das ja, ist sie ja ist der Witz. Die schönste Gottheit. Sie ist die schönste ja. Gottheit. Sie ist ja auch die Göttin der Schönheit.
Es wird ja auch gesagt, dass Männer sie so schön finden, dass sie vergessen zu trinken und dann verdursten. Ja, und dann verdursten. So, ich meine, also sie ist ja schon die schönste, aber will trotzdem dieses nach dem Motto, nein, das bedeutet nichts, das finde ich so geil. Das ist genau. Wirklich, okay, sorry, ja einfach, ich wollte nicht unterbrechen.
Alles gut. Sie sagt ja, es ist nicht an das Äußerliche gebunden, sondern an den Taten, die diese Person verrichtet. Oder eben diese Aussage mit, viele haben Augen, aber nicht alle können sehen. Dieses mindblown, er ist richtiger Dichter.
Ja,
aber dieses Konzept von Lissa ist die Göttin der Schönheit, aber auch gleichzeitig die Göttin des Chaos, der Illusion, der Mesmer. Also es passt einfach perfekt zusammen. Und dazu kommt ja auch noch, gerade weil man nicht wirklich weiß, wer Lissa ist, was Lissa ist. Man weiß, Lissa wird oft, also wenn man über Lissa spricht, spricht man über eine Entität, die Göttin Lissa.
Ja.
Aber es wird oft erwähnt oder sie wird auch oft dargestellt als Zwillingsgöttin. Ja, Lissa ist eigentlich, besteht vielleicht aus zwei Personen, Zwillinge, Ilya und Liz, sind unter anderem auch Waffenskins in GW2.
Genau, und wir haben noch das Thema mit den verschiedenen Masken immer, auch ein Rückenteil etc., genau, wo sich die Masken immer abwechseln, nach dem Motto, hat sie vielleicht auch eine Kehrseite? Ja, oder sind das
du vielleicht. Du weißt ja nie wirklich, was hinter dieser Maske steckt.
Richtig. Ja. Und das ist halt auch das, was ich sage, diese Illusionsthematik bei ihr ist halt so ein richtig geiles Thema, wo du immer wieder drauf kommen kannst, nach dem Motto, nichts ist so, wie es scheint, bumm. Ja, und da hast halt immer, es ist einfach toll, einfach ganz, ganz großartig. Ja, genau, und ganz wichtig eben auch das mit diesem, mit ihrer Art und Weise, was ich halt finde, wenn man sich mit Lissa beschäftigt, ist Lissa die Einzige, die so ein bisschen, also, oder die vor allem diese Nähe auch zu den Menschen sucht, das richtig. Heißt, wenn man so ein bisschen sich mit Lissa beschäftigt, ist, also deshalb habe ich auch so immer so den Gedanken, dass sie vielleicht wirklich später dazu kam oder dass sie vielleicht schon auf der alten Welt, wo die Menschen herkommen, bei den Menschen gelebt hat, sie lebt nämlich auch eine Zeit lang noch in dem Dorf Vren, ja, genau. Sie ist also im Prinzip noch quasi Teil.
Quasi undercover.
Genau, undercover. Und will praktisch auch mit denen so zusammenleben, hat gar keinen Bock auf ihre Götter, Leute. Die hat überhaupt keine Lust, wird dann sozusagen zurückbeordert. Und das finde ich halt auch super spannend, weil sie eben auch die ist, die ja im Prinzip, als die Menschen ankommen, ihnen Friede und Seelenfriede gibt, indem sie sie vergessen lässt, was sie erlebt haben auf der alten Welt. Sie
steht quasi für die Hoffnung der Menschen.
Ja, genau. Aber sie hat ja diese Dualität ist so krass bei ihr, weil sie eben dieses Chaos-Thema hat, dieses andere Gesicht. Ich meine, sie hat jetzt in der Geschichte nicht ein einziges Mal dieses andere Gesicht gezeigt. Ja, sie hätte auch die ganzen Menschen töten können in Vren aus Wut darüber, dass sie ihr nicht geholfen haben. Ist aber nicht so. Und was sehr spannend ist, ich weiß nicht, ob du dich da auskennst, sie hat ja nicht nur in Zentral-Tyria eine Rolle gespielt.
Auf was willst du jetzt genau hinaus?
Sondern sie hat ja auch in anderen Gebieten von Tyria eine Rolle gespielt, also nicht nur in dem
Gebiet. In Ilona meinst du jetzt?
Genau.
Ja, genau. Ja. Also, ich wollte noch was sagen, weil du gesagt hast, ja, man weiß jetzt nicht, dass sie jetzt dieses andere Gesicht gezeigt hat. Man weiß tatsächlich schon, dass, also es wird gesagt, dass die Wut von Lissa nicht in Worte zu fassen ist. Also quasi, sie ist eine Seite so schön und ja, sie ist so nett. Sie hat auch aktiv die Nähe zu den Menschen gesucht, wie du gesagt hast. Aber man weiß, dass, wenn jemand Lissa verärgert, dass ihre Wut unvorstellbar ist, weil sie ihre Feinde quasi mit Zweifeln und Hoffnungslosigkeit quält. So wurde das beschrieben. Also quasi genau das Gegenteil, was sie eigentlich den Menschen gebracht hat.
Also ist ja im Prinzip, also dieses Mesmer-Ding von wegen, dass sie praktisch, sie würde jemanden nicht töten, sondern ihn zu Tode foltern.
Genau.
Also dass der Mensch selbst sich umbringt am Ende lieber, als von ihr weiter gefoltert zu werden. Das ist sie.
Ja, und weil du es jetzt schon erwähnt hast, in Elona ist Lissa natürlich auch sehr stark vertreten und wurde angehimmelt. Gerade weil Lissa jetzt auch, das habe ich unter anderem auch selbst in GW1 gesehen. Ich habe zwar nicht viel gespielt, aber ich habe es auch, das habe ich mitbekommen. Lissa ist ja sehr affin, was Kunst oder Schauspiel und Musik angeht. Also das waren Dinge, die sie sehr fasziniert hat oder die ihr gefallen haben. Und deswegen sind auch sehr viele Schauspieler und Baden und was auch immer Basilissa angehörig. Und es gibt auch ein Fest, das war, ich glaube, der Tag.
Das Festival der Lissa. Das Fest der Lissa war es einfach.
Genau, irgendwie so. Wo quasi alle getanzt haben, Musik gespielt haben und quasi Lissa geehrt haben. Und auch in der Nähe davon, das ist ja im Garten von Seburin passiert, der jetzt auch jetzt in GW2 betretbar ist, in Wabi müsste es gewesen sein.
Genau, Wabi.
Da sind ja diese schwebenden Bäume gewesen, die ich ja auch super faszinierend fand, warum die einfach schweben. Und es wird erwähnt, dass das die Lieblingsbäume von Lissa sind. Und da gibt es eine kleine Sage, sage ich mal, dass wenn ein Blatt von diesem Baum einen Menschen berührt beim Runterfallen, dass Lissa über diesen Menschen wacht. Also auch wieder hier so ein Bezug auf Götter wählen einzelne Menschen aus, was jetzt auch zum Beispiel in Gewitzer mit dem Charakter erstellen beim Menschen ist.
Ich finde übrigens auch, obwohl sie gar keine Screentime mehr hat, finde ich Lissa noch immer mit auch am tiefsten, was den Charakter angeht. Also so, du erfährst halt super viel und was auch sehr, sehr spannend ist, wenn man heute noch im Garten von Seburin ist oder auch in der Stadt sind dort eben auch ganz, ganz viele Schauspieler.
Genau, es gibt
gerade in Wabi ist das halt ein ganz großes Thema mit dem Schauspiel, mit diesem, also auch so ein bisschen dieses Gefühl von Festivität einfach, was sozusagen auch die Seele dort ausmacht. Und vielleicht ganz, ganz spannend, ist heute nicht mehr so, im ersten Teil war es so, der Spiegel von Lys, ne, ist ja praktisch ein See, den man kennt, wenn man sich mit Wabi ein bisschen beschäftigt, also Gameplay bezogen. Wenn man das Meta-Event macht, ganz im Osten von Wabi, das, ich weiß nicht, ob du es noch kennst, das mit den Erhabenen, mit den korrumpierten Erhabenen, das ist praktisch auch der See, der jetzt natürlich korrumpiert ist durch Kakatorik, aber dort wiederum war im Prinzip natürlich auch dieses Spiegelthema von Lissa, ja, der Mirror of Lys, also der Spiegel von Lissa, als Seename dann natürlich auch so zu Ehren von ihr, was auch wieder so dieses Spiegelthema ist, natürlich auch super, super geil. Passt eben auch super, super zu ihr, ne? Dass sie im Prinzip, es gibt auch dieses diese, ich weiß nicht, ob das diese Malereien waren von ihr, wo sie sich selbst anguckt. Das werden natürlich jetzt die auf YouTube sehen können, die im Podcast nur zuhören,
wenn sie es nicht sehen können. Müssten die aus der Luna gewesen sein, ja.
Ja, genau, das waren diese, es gibt es von jedem Gott und bei ihr ist es halt wirklich so, dass sie praktisch wie so in den Spiegel schaut. Und das ist spannend, wenn man sich das Bild anschaut, guckt sie auch, also wie gesagt, die Darstellung ist relativ unscharf, aber sie guckt halt sehr böse, ja. Und sie guckt, also sehr böse, vielleicht gar kein Ausdruck, sie guckt so, als würde sie sich selbst gerne umbringen. Ja, und das ist eigentlich wirklich also ein Gott, den ich wirklich total feiere. Da könnte ich stundenlang drüber reden, über diese Arten, wie sie halt ist und wie sie tickt. Ich finde das mega, mega gut gemacht. Gefällt mir sehr gut.
Vor allem muss man jetzt auch hier erwähnen, weil Lissa ja auch der Gott ist oder die Gottheit ist, von der man am meisten geteasert bekommen hat, aber am wenigsten eigentlich dazu erfährt. Gerade weil du jetzt gesagt hast mit dem Spiegel im Vergleich von Balthasar, es gab ja diesen Spiegel von Lissa, der Balthasar da überhaupt alles erst ermöglicht hat. Und wenn man später bei Cormier war, oder wenn wir später zu Cormier kommen, in der Bibliothek erklärt sie ja, was überhaupt passiert ist. Und da wird ja gesagt, dass Lissa am Anfang gar nicht so überzeugt war, Balthasar ein bisschen in Ketten zu legen, sondern eher auf Balthasars Seite sein. Und Lissa ist ja quasi die neue Göttin des Wassers und Balthasar Gott des Feuers. Also die hatten da schon irgendwie eine engere Verbindung. Und weil man ja jetzt von den Geschichten weiß, dass Lissa ja eher an die Menschen gerichtet war oder mit ihnen zu tun haben wollte, hat sie später Cormier genau für diese Taten ausgelacht oder verhätschelt, weil Cormier gesagt hat, sie will sich noch nicht von der Menschenwelt trennen und ist deswegen in der Bibliothek zurückgeblieben. Also dieser Twist von Lissa, okay, man dachte vielleicht, oh, sie ist so sie ist cool mit den Menschen und was weiß ich nicht alles, aber im Umkehrschluss weiß man eigentlich nichts über Lissa. Man weiß, es ist irgendwas noch mit Balthasar. Kommt es von ihr aus? Ja. Steckt da mehr dahinter?
Die Frage ist halt auch, was ich mich halt gefragt habe, genau aus diesem Grund, sie wirkt halt gerade nach dem Exodus, also nach so, also zur Zeit auch von GW1 dann schon, wirkt sie als Gott sehr, also sehr hassbar, muss ich sagen. Also ich muss ehrlich gestehen, als ich mich mit der Gottheit beschäftigt habe, habe ich sie lieben gelernt. Davor fand ich sie irgendwie abartig, weil sie sehr, sehr, also sie wirkte immer sehr, sehr abgehoben, sehr arrogant und das passt halt so gar nicht zu diesem Anfangsblick. Und was ich mich halt frage, ist, ob sie vielleicht selbst auch ihre Kehrseite irgendwann nicht mehr unter Kontrolle hatte. Vielleicht hat die dann übernommen, weißt du? Das heißt, was ich mir bei ihr gut vorstellen könnte, wäre so eine Art Dr. Jekyll und Hyde, weißt du so? Dieses, dass praktisch diese Kehrseite, ihre Spiegelseite rauskommen kann und immer eine Seite übernimmt praktisch die Kontrolle über ihr Ich.
Und, kann ja auch sein, dass es der jeweilige Zwilling ist. Man weiß ja nicht, ob es wirklich jetzt Zwillinge sind und vielleicht ist der eine gut, der andere böse.
Genau. Und vielleicht ist es auch so, dass praktisch beide Zwillinge im Körper leben, aber einer immer praktisch die Maske ablegt. Immer einer.
Aber nicht so Full Metal Alchemist. Der einen Körper
mit. Nein. Okay. Also kein Edward. Das meinte ich nicht. Nee, ich meine einfach, dass praktisch, oder sie ist halt die ganze Zeit im Prinzip eigentlich eine Illusion und sie hat eigentlich zwei Köpfe. Keine Ahnung, ja, oder Hinterkopf, so ein bisschen wie bei Voldemort im ersten Teil von Harry Potter. Wenn man den Professor, wie heißt er? Quirrell, genau, am Ende dann im Spiegel, wo dann praktisch Voldemort hinten am Hinterkopf rausguckt. Ja, ich meine, also das ist halt, bei ihr ist das halt so spannend, weil dieser Exodus scheint was mit ihr zu machen.
Ja.
Da scheint es einen Bruch zu geben. Und wenn wir gerade da sind, würde ich sagen, wir machen mal geschichtlich weiter. Jetzt habt ihr so einen kleinen Überblick bekommen über diese drei Götter. Wie gesagt, die anderen drei Hauptgötter, die eine große Rolle spielen, die besprechen wir nächstes Mal. Ich würde einfach mal sagen, wir machen mal weiter, da wo wir stehen geblieben sind, auch bezogen auf dieses, die Götter haben ja mit den Menschen was gemacht. Die Götter sind nämlich die den Menschen auch die Magie gebracht haben. Können wir ja vielleicht mal drüber reden. Das heißt, da gab es ja im Prinzip gerade einen Gott, der eine große Rolle gespielt hat, der Magie gegeben hat. Das war Abaddon. Als der Meister, übrigens auch eigentlich einer oder der mächtigste der Götter.
Ja, so wird genau, immer, es wurde ja gesagt, dass er der mächtigste unter den sechs Göttern.
Es ist halt immer eine Überlieferung. Man weiß nicht, wer das bestimmt hat oder gemessen hat, wie bei Dragon Ball mit diesem Prim bei Dragon Ball. It's over 9000! Abaddon! Und dann mussten sie sich verbünden, weißt du, so nach dem Motto. Auf jeden Fall, Abaddon ist der gewesen, der im Prinzip gezielt sogar den Rassen und Völkern Magie gegeben hat, was gar nicht der Plan war ursprünglich. Ja, das heißt, man hat natürlich Magie weitergegeben, aber ich denke, auch die Götter wussten schon, dass Magie geben gefährlich sein kann. Und was passiert denn natürlich, Franz? Was haben die Götter, was haben die Völker von Tyrion natürlich gemacht, nachdem sie viel Magie bekommen haben?
Ja, die sind natürlich eskaliert. Also,
man muss... Überraschung, wir geben Leuten Macht und sie eskalieren, das ist ja seltsam.
Oh nein, was ist passiert? Wir schauen einfach nicht hin.
Das ist ja komisch, ja.
Aber man muss ja auch da sagen, weil du es gerade erwähnt hast, Abaddon hat ja nicht nur den Menschen spezifisch
Magie gegeben. Nee, ich habe ja auch gesagt Rassen, den Rassen.
Ah,
ja, mein genau. Fehler. Ja. Also es ist gut, dass du den Fehler einsiehst. Ja, aber das ist zum Beispiel so ein Ding, da habe ich mich halt gefragt, also Tveina, Melantro, die waren ja auch alle da, die haben es ja gemerkt bestimmt, dass Abaddon das macht. Dass da keiner irgendwie von sich aus auf die Idee kommt, wir sollten vielleicht was tun. Ich meine, wenn der ursprüngliche Gedanke war, den Menschen Frieden zu bringen auf dieser neuen Welt, dann merken sie, oh, es gibt auch andere Rassen, wir können nicht alle umbringen und es gibt so Altrachen, dann musste man doch irgendwie schon früh in der Konsequenz ziehen. Für mich wirkt es immer so, als ob die Götter sozusagen so gelebt haben, so nach dem Motto, vielleicht klärt sich das irgendwie, oh scheiße, wir müssen weg.
Die waren wahrscheinlich auch einfach nur alle beschäftigt.
Ja, keine Ahnung, also ganz, ich weiß nicht.
Was ist ja zu der Zeit passiert? Balthasar musste sich mit seinem Halbbruder hier auseinandersetzen. Doom und Grenf haben miteinander gekämpft. Draenor hat mit Melandro versucht, irgendwelche Pflanzen zu setzen oder so. Und Lissa hat ja im Dorf
gelebt. Und Lissa läuft mit der Kutte durchs Dorf. Das war ihr Leben.
Und spielt da Musik dabei.
Also, ja.
Die haben vielleicht auch einfach gedacht, ach, Abaddon, der wird es schon irgendwie richtig machen.
Ja, und auf jeden Fall kam dann der gute Herr Doric zurück. Na, und hat dann gesagt, Leute, wir müssen mal bitte die Leiden meines Volkes lindern. Wir bringen uns alle um, es ist alles scheiße. Und dann kommt eine Sache, bevor die Götter überhaupt verschwinden, die im Prinzip eine Sache ist, die uns nachhaltig beeinflusst. In GW1, in GW2 die ganze Zeit eine Rolle spielt, denn dann wird was geschaffen von den Göttern. Franz, was schaffen sie denn dann?
Und zwar schaffen sie die Blutsteine, beziehungsweise sie teilen diese Magie in 5 verschiedene Blutsteine auf und die werden dann auf der Welt verteilt. Und gerade diese Blutsteine sind ja auch super interessant. Ich habe das am Anfang, als ich die Story in der Living Story 3 gelesen habe, weil ich quasi das Hintergrundwissen von GW1 noch nicht hatte, gar nicht verstanden, was jetzt eigentlich Blutsteine sind. Warum sind wir im Blutsteinsumpf? Warum sind die so wichtig? Und wer ist überhaupt der weiße Mantel?
Ja, das ist halt genau das Problem. Deshalb sind wir ja hier im Podcast auch. Also im Prinzip wurden mit Blutsteinen Gefäße geschaffen für Magie. Punkt. So. Ja, was haben sie damit gemacht?
Ja, also sie haben quasi diese Magie, die Abaddon einfach, er hat zu viel verteilt. Das haben die dann irgendwann auch gemerkt. Doric hat, wie du gesagt hast, na, das geht so nicht. Haben diese Blutsteine dann quasi angefertigt, verteilt und auf der Welt verstreut. Das fand Abaddon nicht so cool, weil er gesagt hat so, ja, ich habe denen jetzt alle meine Magie gegeben und ihr nehmt sie mir wieder weg. Also das geht so nicht. Und daraufhin hat er ein bisschen Streit angefangen. Also er hat ja seine Anhänger, seine Magoniter da erschaffen. Das sind ja auch quasi eigentlich nur Dämonen.
Also am Anfang waren es ja keine.
Am Anfang waren es normale Menschen,
ja. Genau, genau. Es waren am Anfang waren es einfach Anhänger. Was ich aber, also ich weiß nicht, wie das, ich habe ja GW1 auch gespielt, aber ich muss ehrlich sagen, also Abaddon habe ich halt, also ich weiß nicht, wie du es verstanden hast. Also nachdem er im Prinzip gemerkt hat, dass die anderen Götter diese Scheiße machen mit dem Blutstein, war er so wütend, dass er ganz einfach erstmal weg war vom Fenster. Er hat erstmal nichts mehr gemacht, ne? Das heißt.
Er ist quasi auf sein Zimmer gegangen.
Abaddon, ja, das wollte ich gerade sagen. Abaddon ist ja im Prinzip auch der Gott der Geheimnisse, der dafür gesorgt hat oder der praktisch sozusagen noch den stärksten Draht zu den Nebeln auch hat. Der ist ja sozusagen die Verbindung, die stark ist. Deshalb ist er halt auch so mächtig. Und der ist dann ganz einfach weg gewesen vom Fenster, so. Und jetzt hast du Magoniter, die einfach wahnsinnig gut auf dich zu sprechen sind, dich lieben und die anderen Götter haben die haben praktisch deinen Herrn hier, den Abaddon, fertig gemacht. Der ist wütend aufs Zimmer gegangen und jetzt gehst du hin und machst die Götter aber fertig als Magoniter. Denn was haben die Magoniter dann gemacht? Die haben ihre... Oh, bitte.
Nee, sag du
mal. Also man muss sich ja das so verstehen. Wenn man jetzt im Spiel ist, was man nicht weiß vielleicht, ist das ja im Prinzip dort, wo wir jetzt die tote Wüste haben, noch über dem Hochland. Ja, dort war früher eigentlich Ozean. So, und die Magoniter haben dort auf Booten gelebt zum Teil und haben jetzt eins gemacht. Das ist halt eine Sache, das ist so ein bisschen wie der Turmbau zu Babel. Ja, die haben im Prinzip ihre Boote genommen und haben ihre Boote zu Türmen umgebaut. Die haben also ihre Boote genommen, um nach oben zu kommen, zu den Göttern, im Sinne von diesem Himmelsthema. Natürlich ist das Problem, bei Tyria gibt es nicht wirklich einen Himmel, weil die Nebel sind überall. Ja, also die Götterwelt könntest du auch im Boden betreten oder im Prinzip auch auf dem Erdgeschoss. So. Aber auf jeden Fall war dieses Thema von die Götter kommen aus dem Himmel, war auch hier ein Thema, das heißt, sie wollten aufsteigen. Ja, ihr kennt, wer GW1 gespielt hat, da kommen wir nochmal dazu, was der Aufstieg ist. Das wird nur nochmal ein Thema sein, ist aber heute nicht Thema des Podcastes. Und auf jeden Fall wollten sie im Prinzip wie beim Turmbau zu Babel Türme bauen, um aufzusteigen. So. Und es ist ja wie immer, wenn also jemand versucht, dich zu erreichen und du bist ein Gott und sagst dir, was ist denn mit denen los, dann hast du darauf keinen Bock und dann ist eine andere Rasse auf den Plan getreten, die super wichtig ist für Leute, die die Story verstehen wollen. Die wird jetzt immer wieder eine Rolle spielen, wenn wir über alte Sachen sprechen. Und das ist welche Rasse?
Die Vergessenen.
Die Vergessenen. Die ist übrigens, finde ich, super geil, spannende Rasse. Wenn die eine Rolle spielen würde noch, wie die Zwerge so ein bisschen, die wiederkommen würden, das wäre so wichtig und cool. Wenn wir so einen vergessen hätten, der uns immer so begleiten würde. Weißt du, was ich meine?
Ja, so wie Octon meinst du jetzt.
Ja, genau, so wie Octon. Ja. So, was haben denn die Vergessenen dann gemacht mit den Magonitern?
Sie sind quasi eingeschritten. Sie haben gesagt, nee, das könnt ihr jetzt so nicht machen. Ihr könnt hier nicht den Göttern auf der Nase rumtanzen und hier alles kaputt machen. Und haben die dann quasi einfach besiegt. Also, die sind dann auf die draufgegangen.
Was ich halt spannend finde, ist übrigens der Punkt, die Vergessenen sind ja im Prinzip die Götter gar nicht als ihre Götter sehen. Ne? Also wenn die praktisch von den Göttern sprechen, dann referieren die ja im Prinzip auf diese, die Alten, ja, die großen Alten so. Aber die haben, ich denke, was sie gemerkt haben, ist vor allem, dass halt die Magoniter das durch diese Sache so ein bisschen für Ärger sorgen. Was jetzt das Problem allerdings ist, durch das Einschreiten der Vergessenen dann, also war es so, dass im Prinzip alle fast tot waren von den Magonitern und der große Name, ich weiß nicht, ob du in GW1 so weit gespielt hast, Franz, ob du den kennst.
Yadoth, Jared, irgendwie
ja,
so.
Ja, ich habe den mal Yadoth genannt, keine Ahnung,
ob genau.
Jared heißt oder so. Auf jeden Fall.
Basic Story habe ich ja alle gespielt.
Alles klar, okay, perfekt. Und der Jadeth, das heißt der, Mann, ich glaube, wir nennen den in GW1 immer nur den General oder der Anführer, nee, wie heißt denn der? Der Offizier, der heißt so der, Lord, ja, genau.
Keiner.
Aber auf jeden Fall ist es der praktisch der letzte große Name, der Anhänger von Abaddon. Der hat dann am Ende kurz bevor die Vergessenen ihn erreicht hatten, praktisch ein letztes Mal zu seinem Herrn gebetet. Und Abaddon, wie gesagt, er hat die ganze Zeit, ich meine, das müsst ihr euch mal vorstellen, er hat die ganze Zeit im Prinzip seine Margonite, seine Anhänger sterben lassen. Und dann hat praktisch der letzte Margonite nochmal gesagt, ey Abaddon, jetzt reiß dich mal am Riemen, wir sterben hier. In deinem Namen haben wir versucht, irgendwie Ärger zu machen. Und dann passierte Folgendes, Abaddon trat auf den Plan. So, und jetzt ist Abaddon, kommt jetzt zurück und ist stinksauer. Der ist korrumpiert, der ist bösartig und der macht jetzt eins, der vernichtet einfach die ganzen Vergessenen. Die ganze Flotte auf diesem See, weg. So, und was er macht ist, und das ist übrigens auch spannend, er macht den Yardot, ich nenne ihn jetzt einfach so, macht er zu seinem Champion. Das heißt, er gibt ihm Macht, er lässt ihn sozusagen zu einem Dämon werden, zu einem richtigen, ekelhaften, ich muss ehrlich sagen, ich sag's jetzt so, ein ekelhaftes Wesen, aber ich finde die Margonita vom Stil her super hübsch. Ja, die sehen super cool aus. Und die Margonita haben eine Eigenart, die haben nämlich eine Sache übernommen von Abaddon. Und das ist nämlich was?
Die Augen,
Mann. Genau, die Augen, die haben nämlich dieses Insektenartige mit den Augen. Da können wir nochmal ganz kurz was dazu sagen, dann zu den Insekten, wenn wir über Abaddon sprechen. Ja. Und auf jeden Fall ist es dann eben so, dass im Prinzip der stärkste Gott wütend zurückkehrt. Also entbrennt einen Krieg, denn es wird natürlich eins klar, wenn der Gott zurückkehrt, ist mit den anderen Göttern unzufrieden, ist entbrennt ein Krieg zwischen den Göttern. So, was machen die anderen Götter jetzt, Franz? Du weißt es. Vielleicht, ich weiß es nicht.
Also, ich weiß gerade nicht. Also, du meinst jetzt quasi, dass sie jetzt Abaddon bekämpfen?
Ja, genau.
Ich mag das halt so, die ganzen Margonita, sie werden dämonisch. Wo bist du jetzt? Aber die Götter, die anderen fünf, merken natürlich auch irgendwann, dass Abaddon nicht machen kann, was er will. Er will es zwar, aber er kann ja nicht machen, was er will. Und daraufhin haben sie sich ja auch schon ein Stück weit mit uns als Spielercharakter verbunden. Wobei das eher erst später kam. Jetzt kam ja erstmal, dass sie Abaddon, also Balthasar hat da so Ketten angefertigt, mit denen sie Abaddon dann in sein Reich gefesselt haben, nachdem sie ihn bekämpft haben. Abaddon ist zwar der Stärkste, aber die anderen sind natürlich in der Überzahl und haben ihn dann deswegen besiegen können. Was auch interessant ist, dass Abaddon quasi gegen fünf Götter gleichzeitig kämpft. Wir kämpfen gegen Balthasar alleine, haben damals gegen Abaddon gekämpft. Mhm. Und so dieses komische Kräfteverhältnis, und das wird ja immer gesagt, Götter sind so schwer, man sollte sie nicht töten, es ist so gefährlich. Okay,
weird. Naja, aber man muss ja sagen, also, dass Abaddon ja bekämpft wird, aber er wird ja nicht getötet, er wird hier nur
gefesselt. Genau, weil er nicht getötet werden kann oder darf.
Also da habe ich mich nämlich schon gefragt, ob die Götter schon immer wussten, weil auch zum Beispiel Krennt besiegt Doom, also nochmal, Doom war ja der erste Gott des Todes und Krennt, der Sohn von Tveinor und Malkor, wird dann der neue Gott des Todes und Doom wird auch nur gefesselt. Doom wird versiegelt auch nicht getötet. Oder ja, genau. Und das heißt, da war mir schon mal klar, okay, also die wussten auch schon damals, dass eigentlich diese Wesen, wenn sie sterben, ein neues Gefäß brauchen. Das heißt, die Magie, für mich persönlich ist es dann klar, dass die wissen, dass also Magie nicht ganz einfach wild rumfließen darf. Das scheint ein Problem zu sein.
Das unter anderem, und weil auch im Gegensatz zu jetzt Altrachen, ist es ja so, wenn Altrachen sterben, wird die Magie über Leylinien am besten gleich zu den nächsten Drachen weitergeleitet. Bei den Göttern ist es ja so, dass die Magie unkontrolliert nach außen bricht. Das hat man ja bei Abaddon und bei Balthasar gesehen. Das heißt, es hätte einfach wahrscheinlich ein riesen Chaos gegeben, wenn sie da Abaddon getötet hätten. Geschweige denn, ob die es überhaupt geschafft haben. Genau. Es wird ja gesagt, Krennt schafft es ja überhaupt gar nicht, Doom zu töten, deswegen hat er ihn versiegelt.
Ja, ich stelle mir auch das immer so vor, auch bei Doom zum Beispiel, dass einfach so dieser Akt des Todes auch bei Abaddon, dass einfach die fünf Götter gar nicht stark genug waren, den Gott überhaupt zu töten.
Genau. Ja.
Also, dass sie ihn versiegeln mussten, um ihn sozusagen in Schach zu halten. So als würdest du im Prinzip ein Tier eine Leine umlegen können. Du kannst es zwar nicht besiegen, aber du kannst es zumindest schnell noch festketten und dann abhauen. Dann gehst du einfach weg und sagst, okay, läuft schon, ist okay, der macht es schon da unten. Ja, und was ich da noch ganz kurz sagen wollte, wenn ihr heute GW2 spielt, ihr habt ja die Ödnis als Gebiet und im Prinzip ist all das, was heute totes Land ist, das war früher ein Meer. Die Crystal Desert, ja, die Kristallwüste, die ihr seht, auch im Spiel, also im Sinne von auf der Karte, das war früher ganz einfach ein Meer, das war ein Ozean. Da waren die Schiffe der Margoniter und da waren auch die Flotten der Vergessenen. Die haben dort wirklich mit Schiffen gegeneinander gekämpft und durch diesen Kampf von Göttern mit Göttern wurde im Prinzip das ganze Gebiet aufgeraucht. Es war dann tot, weg. Ja, Und wenn man das ein bisschen spielt, da wo im Prinzip, also die Magoniter haben ja sich im Prinzip gegen die Götter gewandt, die haben den Tempel der 6 Götter niedergerissen und genau dort wurde auch Abaddon dann niedergerissen und wenn man gegen Abaddon kämpft, ist praktisch der Tempel der 6 Götter jetzt in seinem neuen Realm, in seinem neuen Herrschaftsgebiet, kann man sagen, das ist praktisch mit untergegangen, ja, sozusagen in die Tiefe gejagt worden und das ist ganz, ganz spannend, weil im Prinzip das ganze Gebiet, wo eben so mächtige Gegner gegeneinander kämpfen in der Geschichte, immer totes Land ist dann danach und was jetzt die Götter gemacht haben, ja, wie gesagt, in dem Fall ist eben auch noch parallel ist noch passiert, dass Krent, also Doom, versiegelt hat. Das heißt, Doom wurde von seiner, ja, ich sage jetzt mal, Götterrolle enthoben. Krent wurde dafür Gott des Todes. Und jetzt ist es so, dass die Götter im Prinzip entscheiden, ey, pass mal auf, wir ziehen uns zurück.
Ja, ja? Die haben
das
genug.
Heißt, genau. Das heißt, nach dem Kampf gegen Abaddon kommt es zum Exodus. Das ist dieses, jetzt sind wir praktisch bevor Exodus, das heißt BE ist jetzt durch und alles, was dann geschieht, das haben wir auch heute noch, ist die Zeitrechnung AE, also After the Exodus. Das bedeutet, die Götter ziehen sich jetzt komplett zurück und zwar aus dieser Welt der Menschen. So, und was ganz spannend ist, ist jetzt im Prinzip, du kannst mir gerne dann reinkrätschen, wenn ich dir zu weit vorpresche, dass im Prinzip die Götter die Welt verlassen. In GW1 starten wir dann praktisch das Spielen und kommen die Zeit, wir haben dann mit Blutsteinen zu tun, ja, das hat was mit den Göttern zu tun und in Nightfall haben wir was zu tun mit Abaddon. Die Geschichte von Abaddon werden wir heute nur ganz kurz anreißen, nächstes Mal richtig ausufern darüber sprechen. Abaddon will wieder an die Macht kommen, will alle vernichten und wir machen als Spieler was? Wir vernichten ihn. So, aber jetzt geschieht Folgendes, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den müssen wir heute benennen. Hast du schon gegen Abaddon gekämpft, Franz? Hast du schon durch? Ja, okay. Wir kommen, bevor wir gegen Abaddon kämpfen, also wir haben die ganze Zeit jemanden dabei, das ist Cormyr, ihr habt ja schon gehört, Cormyr wird auch noch ein Gott. Und wir haben ein Gespräch mit den Göttern über so Avatare. Die reden mit uns, ja. Und die Götter sprechen mit Cormyr und die sagen was, was ich nochmal nachgelesen habe und auch nochmal nachgespielt habe, extra für heute. Und zwar geben sie, also sagen sie wirklich, dass sie praktisch Cormyr ein Geschenk geben. Das heißt, also sie reden von diesem, ja, ihr habt unseren Segen, kämpft gegen Abaddon und Cormyr, du bekommst ein Geschenk sozusagen für diesen Fight dann. Und da fragt man sich natürlich, genauso wie ich mich gefragt habe bei Krenn zum Beispiel auch, ist es so, dass die Götter irgendwie diese Fähigkeit zum Aufsaugen von Energie weitergeben können? Sozusagen, dass sie praktisch dich markieren als, du wirst das Gefäß sein, wenn der explodiert, dann kannst du das aufnehmen. Denn was dann geschieht ist, wir töten Abaddon. Und bevor Abaddons Tod alles ins Nichts reißt, weil die Energie frei fließt, springt Cormyr in diese Kugel rein. Weißt du, ist eine Kugel, also dieses Leuchten auf jeden Fall von Abaddon. Ja. Und nimmt die Energie auf und wird instant zu einem neuen Gott. So, Cormyr wird also geschaffen durch den Tod eines alten Gottes und Abaddon wird wirklich vernichtet, ja, im Prinzip. Also, wir haben da wirklich nicht wie bei Doom, da haben wir wirklich eine Vernichtung. Cormyr ist jetzt Göttin der Wahrheit, glaube ich, heißt es, ne, in diese Domänen übersetzt, also der Wahrheit, des Geistes und der Ordnung, glaube ich, war es. Ja. Ja, also während Abaddon für Chaos gesorgt hat oder Lyssa Chaos macht in dem Fall, übernimmt sie dann die Ordnung und Cormyr steigt auf und verschwindet praktisch mit in die Nebel zu den anderen Göttern. Und das Spannende für mich war eben hier dieser Satz, den die Götter sagen, im Sinne von, die geben Cormyr irgendein Geschenk. Irgendeine, und ich habe das so verstanden für mich persönlich, weiß ich, wie du das siehst, dass sie ihr sozusagen die Fähigkeit geben, irgendeine Art, eine Art Markierung geben, das aufzusaugen. Ja.
Ja, aufzusaugen oder überhaupt zu ermöglichen, dass aber dann überhaupt erst besiegt wird.
Also ja, genau, also auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Sache in dem Fall. Und wir haben im Prinzip dann nach diesem Tod von Abaddon, zu dem wir nächste Woche viel, viel mehr sagen, haben wir was ganz Spannendes, denn Cormyr nimmt zwar Energie auf, aber nicht alles, Franz. Denn was beginnt mit dem Tod von Abaddon? Was wird ins Rollen gebracht? Das ist der Zyklus, der Drachen wieder. Denn wie immer ist das Problem, wir haben zwar ein Gefäß, wie wir es auch schon bei Orin haben, aber das Gefäß reicht nicht aus und es wird nicht alles aufgenommen.
Liegt vor allem wahrscheinlich auch in Cormyr als Person.
Weil sie einfach scheiße ist.
Das will ich jetzt nicht sagen. Ja. Aber das finde ich auch interessant, weil du gerade gesagt hast, dass vielleicht jedes Gefäß oder jede Gottheit hat nur bestimmte Charakteristika und Attribute, die zu der Person passen. Weil, wenn man mit Abaddon geschaut hat. Er war Gott des Wassers, deswegen hat er auch auf diesem See sein Herrschaftsgebiet gehabt. Gott des Wassers und des Wissens, aber die Wasserattribute hat Cormel komplett ignoriert. Also Cormel hat gar nichts mit Wasser zu tun, ja, sondern Lissa ist jetzt die neue Göttin des Wassers geworden und hat quasi den Platz übernommen. Also sie haben offensichtlich doch ein Stück weit eine Freiheit oder irgendwie.
Aber eine Ordnung gleichzeitig, oder? Genau, ich, also ja. So nach dem Motto, pass auf, jetzt ist das Zepter vom Wasser wieder hier im Schrank, das nehme ich mir jetzt raus. So irgendwie so, als ob ja, die, als ob das vergeben sein müsste.
Vielleicht auch gerade, weil Lissa ja so eng mit Balthasar ist, weil es vorhin schon erwähnt hat, Wasser und Feuer. Könnte sein, weiß man nicht.
Gibt's da eine Affäre? Man weiß nicht, was ist da los? Ja, und auf jeden Fall, ja, und jetzt ist eine Sache natürlich, die Götter ziehen sich zurück, also meisten denken, die ziehen sich zurück wegen den Altrachen, ist aber Quatsch, weil die Götter im Prinzip schon ganz früh von den Altrachen wussten, sie ziehen sich zurück, weil sie merken, dass ihr Eingreifen dafür sorgt, dass die Welt kaputt geht. So ein bisschen das Problem, was Aureen heute hat, auch in der jetzigen Geschichte mit diesem, ich will nicht eingreifen, ich ja, bin Altrache, vielleicht mache ich es doch schlimmer, oh, ich muss doch eingreifen. Ja, wir kennen das Thema ja, das leidige Thema. Auf jeden Fall ist eins, was wir nicht wissen, ist im Hintergrund, gibt es einen Kampf zwischen den Göttern, praktisch in den Nebel nochmal darum, greifen sie ein, kämpfen sie gegen die Altrachen oder nicht, so.
Richtig.
Und da hattest du ja schon was mit Lyssa gesagt. Was passiert jetzt da?
Ja, das ist super spannend, was jetzt passiert. Und zwar, man kennt es natürlich, Balthasar, Gott des Krieges, des Feuers, ist vorne mit dabei, wenn es heißt, okay, wir kämpfen gegen die Altrachen. Die anderen Götter sind jetzt so, machen wir nicht. Daraufhin haben sie sich mehr oder weniger einstimmig dafür entschieden, dass jetzt Balthasar quasi Kräfte berauben, ihn in die Nebelschweren anketten, weg vom Fenster. Finde ich auch krass, wenn man sagt, okay, Abaddon hat gleichzeitig gegen alle fünf gekämpft und Balthasar wird einfach so, mir nichts, hier nichts, den Kräfte beraubt und ja, weggesperrt.
Vor allem, wo gehen die Kräfte hin, ne? Ganz einfach.
Genau.
Einfach ausgesorgt. Hat sie
nie wirklich komplett wiederbekommen.
Ja.
Und da steckt Lissa dann auch mit dazu, weil Lissa erstmal gesagt hat, nee, ich bin auf Balthasars Seite, beziehungsweise sie hat sich ein Stück weit enthalten, hat nicht direkt ja gesagt, hat später dann aber doch dafür gestimmt, dass Balthasar quasi weggesperrt werden soll. Aber Lissa ist ja Göttin der Illusion, das quasi Schutzpatronin aller Mesmer und hatte so einen speziellen Spiegel. Man weiß natürlich auch nicht, ob der Spiegel wirklich von ihr an Balthasar übergeben worden ist oder ob Balthasar das aus ihrem Reliquar in den Zaubersängerlenken geklaut hat. Da gab es ja auch ganz viele Schatzkammern der Götter, die Abaddon da angefertigt hat.
Muss man vielleicht mal dazu sagen, dass Abaddon für die Götter in den Zaubersängerlenden für jeden Gott sozusagen eine Schatzkammer gebaut hat mit Relikten, die mächtig sind, damit die dort geschützt sind vor Dieben. Aber ja, das, ja.
Okay, Entschuldigung. Genau. Deswegen weiß man ja nicht, hat er das daraus geklaut, hat er es von Lissa persönlich bekommen? Oder wie ist es? Und Ridlock, ein anderer Charakter von uns, der uns sehr bekannt sein wird, hat ja eine dieser drei Relikte, die wir da ganz am Anfang erwähnt haben, die von den Göttern an die Menschen geschickt worden ist. Und zwar das Schwert Sohutin, heißt es, glaube ich. Sohutin war es, was es
genau, Sohutin, ja, genau.
Das Feuerschwert. Genau. Das ist damals in Living Story 2, müsste es gewesen sein, hat man gegen Baradin.
Genau, Living Story 2, Episode 3 oder 4 war es.
Ja, da hat man ja gegen Baradin gekämpft, wieder in der Katakomben, was man in den Tutorial auch gemacht hat. Und da hat Ridlock sein Schwert verloren, in den Nebeln.
Das hat er natürlich reingefallen.
Jetzt, ja. Das ist wirklich einfach reingefallen. Das ist ja reingefallen. Ist so und geil. Er ist dann natürlich direkt hinterhergesprungen. Und da sucht er das momentan, oder zu diesem Zeitpunkt, als das passiert ist, und hat dann eine angekettete Person getroffen, die da schon ein Weilchen sitzt.
Muss man übrigens auch sagen, aussieht, dass Balthasar ja, wird ja gesagt, hätte sich da als alter Mann getarnt.
Genau, ja, es gibt ja auch diese Filmsequenz, wenn man es quasi im Path of Fire nachspielt, wie es dazu kam, dass Balthasar befreit worden ist. Und da sah er ja auch komplett anders aus, also auch genau, wieder.
Das ist halt aber die Frage, da, ja, aber das ist halt das Problem, da hat er den Spiegel auf jeden Fall noch nicht gehabt. Oder nee, hat er den schon gehabt?
Sieht er vielleicht aus, wie er aussieht, wenn er keine Macht hat.
Ja, aber die Frage, die ich mir halt gestellt habe, es wird ja nicht gesagt, also ich habe das nicht so verstanden, dass er den Spiegel unbedingt danach erst gehabt hat. Ich habe mir halt überlegt, vielleicht, ich habe auch gedacht an die böse Lyssa, dass sie den Spiegel ihm vielleicht mitgegeben hat, dass er im Prinzip dann vielleicht auch jemandem was vorgaukeln kann in den Nebeln. Das heißt so nach dem Motto, okay, pass auf, ja, kette den mal an, aber hier, nehm doch mal den Spiegel mit. Nimm den Spiegel mal mit, vielleicht hilft er dir. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So, also, das ist, ich weiß halt nicht, ob das nochmal kommuniziert wurde mit dem Spiegel. Das habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, muss ich ehrlich gestehen, ob der den Spiegel davor hatte oder danach hatte.
Also es wird nicht erwähnt, ob er den davor hat. Es wird nur gesagt, dass er den hat, genau, wenn er quasi als Lazarus alias auftaucht. Und der Spiegel ist ja auch zerstört oder konfisziert worden. Ich glaube, Timey hat ihn danach zerstört, genau, hat sie gesagt.
Genau.
Deswegen weiß man nicht, aber ich glaube tatsächlich gar nicht mal so sehr, dass er den Spiegel da schon hatte oder zumindest benutzt hat oder benutzen konnte, weil er ja quasi angekettet war. Ich glaube, dass Lissa da, weil sie eben diese göttliche Illusion und ein bisschen manipulativ ist, quasi zwischen den Seiten steht. Also sie sagt den Göttern, ja, lass mal Balthasar anketten, und Balthasar sagt sie, nee.
Lass mal anketten, so geil, ich liebe das.
So, Balthasar sagt sie, nee, ich gehöre eigentlich auf deine Seite, ich finde gut, was du machst. Das ist mein Spinnpasswort, hol den Spiegel raus später, wenn du befreit bist oder so. Also Balthasar ist ja auch die, wenn Balthasar später stirbt, ist ja Lissa die einzige Person, die von ihm nicht angesprochen bzw. verflucht wird. Was ich ja auch super interessant finde, was ja zeigt, okay, Lissa muss ja irgendwas damit zu tun haben, dass Balthasar entweder wieder an Macht kommt oder den gleichen Plan verfolgt. Das wird ja auch so gar nicht mehr erwähnt. Naja, Ridlock hat Balthasar natürlich dann befreit, nachdem sein Schwert wieder angezündet worden ist, und damit beginnt eigentlich quasi schon das neue Add-on, beziehungsweise der Anfang von dem Add-on. Es ist ja noch alles Living Story 3 und führt ja dann zu dem Add-on.
Genau, und wie gesagt, bei das sprechen wir dann später nochmal ausführlicher, also später heißt nächste Woche. Auf jeden Fall will er dann die Altrachen vernichten. Also Balthasar ist so dieser Typ, der praktisch sagt, okay, ich alleine gegen 10 Gegner, gar kein Ding, los geht's. Ja, der will halt kämpfen, der will sich halt beweisen.
Ja.
Dem geht's halt auch überhaupt nicht darum, die Welt von den Altrachen zu befreien. Gar nicht, null. Ihm ist das scheißegal. Er will einfach die Altrachen besiegen und zeigen, dass er der Stärkste ist und will die ganze Macht haben.
Das erinnert mich tatsächlich auch wieder, weil wir es schon so oft jetzt mit der griechischen Mythologie als Vergleich hatten, wenn man jetzt Balthasar und auch Lissa nimmt.
Haben wir wieder Ares, oder?
Genau, Ares und Lissa die Rolle der Athena als Taktikerin hinter Balthasar.
Das ist genau das Ding, wo ich auch sage, Balthasar ist so dieser Inbegriff des Macho-Mannes, der mit brennendem Feuerschwert irgendwo reinspringt und sagt, Hauptsache ich bin mächtig, cool, alles bekämpfen. Jeder
dritte MMO-Charakter.
Ja, ich wollte gerade sagen, genau das. Ja, und das Spannende ist jetzt, dass Balthasar, Spoiler, dann stirbt. Wir vernichten ihn. Ja, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht groß über die Geschichte reden von Balthasar, das machen wir nächste Woche dann, weil es wirklich auch nochmal super viel hat, worüber wir reden können, ja, und was er halt tut. Und Balthasar ist sozusagen der einzige Gott neben Cormyr, die wir dann auch in Path of Fire nochmal treffen, die sich nochmal manifestieren auf unserer oder in unserem Spiel. Das heißt, wir sehen Balthasar in seiner Vollmontur, spielen ja auch gegen den, spielen mit dem, und Cormyr tritt nochmal auf den Plan, und ich finde die Instanz mit Cormyr, da erfahren wir auch ganz viel, die ist halt super, super spannend. Denn, und jetzt kommt es, Cormyr ist die letzte, die im Prinzip in ihrem Herrschaftsgebiet geblieben ist. Ja, das heißt,
ihre Bibliothek,
das heißt, während alle anderen Götter, und das ist ja spannend, die sind nicht nur aus der Welt der von Tyria weg, die sind sogar aus ihrem Herrschaftsgebiet in den Nebeln weg, die sind also komplett außer Reichweite, und Cormyr bleibt noch da, um uns sozusagen noch Rat zu geben, die greift aber nicht ein, wegen, ihr wisst ja, Abaddon, der Angst, da irgendwas kaputt zu machen, und verzieht sich dann auch und verlässt ihr Herrschaftsgebiet, aber die Frage ist halt, wo die hingehen, und da gibt es eine kleine Überlieferung im Sinne von, die suchen eine andere Welt ohne Gefahren wie die Altrachen. Das heißt, wovon wir ausgehen können, ist einfach, dass die Götterwesen wirklich nie wiederkehren. Keiner der Götter, vielleicht kommen sie zurück, wenn sie sagen, okay, wir haben keine Welt gefunden, wir gehen doch wieder nach Tyria. Auf jeden Fall sind die auf der Suche nach einer anderen Welt. Das heißt, Cormyr und Balthasar sind vermutlich auf lange Sicht unsere letzten Kontakte zu diesen 6 Göttern. Was wir noch im Prinzip in Reichweite haben, ist Doom, der aber jetzt komplett versiegelt ist, aber der ist immer noch nicht tot, das muss man nochmal dazu sagen, also nächste Woche reden wir auch noch über Doom, auch Doom ist noch nicht wirklich vernichtet, aber im Prinzip gibt es sonst keinen mehr, der da ist. Ja, also im Prinzip, was ihr gerade erlebt, ist praktisch, wenn ihr Path of Fire gespielt habt, ist wirklich der richtige Exodus. Der finale Exodus durch den Tod des letzten materialisierten Gottes auf der Welt, und das Verschwinden von dem letzten Gott aus seinem Herrschaftsgebiet, und das ist dann Komir. Und das war es im Prinzip. Was ich übrigens super schade finde, weil Komirs Bibliothek wäre bestimmt ganz wichtig gewesen zum Nachlesen.
Ja.
Im Übrigen, die Bibliothek von Komir ist eigentlich aber auch nicht weg, ne? Die ist noch da. Nee,
sie ist eigentlich noch da. Und sie hat ja auch gesagt, dass sie, ich weiß gar nicht, ob sie es gesagt hat, spezifisch, aber dass quasi das Wissen zurückgelassen wird für die Menschen.
Ist nämlich spannend, weil eigentlich versuchen die Anhänger der Götter, ich glaube auch ihre Bibliothekare, versuchen immer diese Herrschaftsgebiete noch in Schuss zu halten. Ja, also man hört nur davon, dass die Herrschaftsgebiete verfallen. Das sehen wir, wie gesagt, wenn wir dann Krakatorik folgen und fliegen dadurch, das hast du ja schon erwähnt. Aber die Nebelgebiete sind im Prinzip, also jetzt alle, die in den Nebel rumwandern, alle Kreaturen nehmen die Gebiete jetzt ein so ein bisschen. Und das heißt, wenn wir clever sind, sollten wir sehr, sehr schnell nochmal zurück in die Bibliothek gehen, weil da sind auf jeden Fall viele Bücher, die vielleicht wichtig sind. Ja? Also ganz ehrlich, es ist halt so super awkward, wir sind einmal drinne und denken wir so, ja gut, ist halt eine Götterbibliothek mit allem Wissen der Welt.
Gehen wir wieder raus.
Gehen wir einfach wieder raus, ist okay. Ja, und genau, und damit schließt sich auch der Kreis praktisch der Götter. Na, mit diesem Exodus am Ende. Also wir haben praktisch zwei Exodus-Ereignisse, wenn man so möchte.
Mit dem Finalen quasi.
Genau.
Komir wollte einfach nur noch wieder wichtig sein.
Und ja, aber ganz ehrlich, das ist halt wirklich so ein Ding. Komir kommt wieder so zurück und sagt, oh, ich bin noch da, weil ich genau wusste, ihr werdet mich um Rat ersuchen, aber ich bin erhaben, ich greife nicht ein, ich bin weg.
Ja.
Und sie ist weg.
Sie macht jetzt so voll, oh mein Gott, ich bin Göttin der Wahrheit.
Ja.
Weisheit, was weiß ich nicht alles. Und dann GW1, das wusste ich ja auch nicht, war sie ja quasi dafür verantwortlich, dass Palavajoko ausgebrochen ist. Beziehungsweise, dass der überhaupt rumlaufen konnte, weil er ja damals bei diesem Siegel, bei dieser Statue ausgebrochen ist. Und sie hat gesagt, ja, lass den nur laufen, was kann der schon machen?
Ja, Prinzip übrigens gibt es noch so ein lustiges GW1-Video, das gucken wir uns so oft im Stream an, wo man wirklich erfährt, also wo das so ins Lächerliche gezogen wird, dass Komir eigentlich die auch noch alles kaputt macht, am Ende auch noch belohnt wird mit diesem Gottessegen. Ist halt super witzig. Ja, das ist dann so ein Punkt. Und damit wäre ich persönlich erstmal am Ende von der ersten Folge Lost in Lore. Zu den Göttern. Hast du noch
auch
was?
Auch nichts mehr. Zu den aktiven Göttern zumindest nicht. Ah, vielleicht noch,
weil
du es gesagt hast, dass quasi die Götter ja komplett vergangen sind und diese Domänen oder Reiche verfallen. Das merkt man auch bei den Anhängern der Götter. Also ich habe ja vorhin von der Tradition des Wintertags gesprochen. Und Dwaena war ja unter anderem die Gottheit, die diese Schneemänner erschaffen hat, die beim Wintertag rumlaufen. Unter anderem auch diesen Frost, wie heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Diesen Dungeon,
ja,
den man da bekämpft.
Ja, genau,
das Eiselritter mit dem Schneemannhut.
Genau.
Das ist quasi der Anführer von den Schneemännern, die am Wintertag dafür sorgen sollen, dass die Kinder Spaß haben. Und der Grund, warum wir den bekämpfen, ist, weil Dwaena einfach nicht mehr antwortet. Die sind einfach sauer, dass sie den Kontakt zu Dwaena verloren haben. Und deswegen war der so gekränkt, dass sein Herz quasi zu Eis geworden ist. Und wir ihn deswegen bekämpfen mussten. Und genau. Das ist auch wieder so eine coole Anspielung mit Weihnachtsmann und der Grinch, weil Grant ja dann quasi Kinder dann in solche Kobolde oder sowas verwandelt und dann gegen die Schneemänner kämpft.
Das ist halt auch so ein Ding, das hat man auch jetzt bei Balthasar gerade auch sehr, sehr schön gemerkt. Also ich fand das bei Kasimir sehr, sehr schön ausgespielt mit diesem, das Vertrauen in die Götter geht verloren. Wie kann es sein, dass ein Gott, der sich auch noch manifestiert, der böse ist? Oder dann eben mit der Scharfschützin, wie heißt sie?
Saphira.
Saphira, die im Prinzip, die werden alle so nicht wahnsinnig, aber die werden also hoffnungslos, weil praktisch ihre Götter, ihre glorifizierten Wesen, die ihnen das Leben geschenkt haben, die ihnen ihren Glauben geschenkt haben, die gehen einfach. Die sind einfach weg. Und das ist halt so eine, also das bekommt man auch schön mit. Ich finde auch, das ist sehr, sehr gut erzählt. Diese ganze Sinnkrise, auch die Existenzkrise der Menschen, die im Prinzip jetzt ihre Götter verloren haben. Die nicht mehr, ne, und das Problem ist natürlich gerade durch die Charaktere, die in Path of Fire zum Beispiel eine Rolle spielen, die Anhänger von Balthasar, die merken es ja wirklich am Körper selbst, dass ihr Gott gegen sie kämpft. Er will sie umbringen, statt ihnen zu helfen, sie zu unterstützen. Und das ist halt, ich meine, im Rest der Welt noch nicht so wirklich angekommen, aber man merkt halt wirklich, dass die Götter weg sind. Und das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil das eben nicht so plump ist. Ich finde es halt sehr gut, dass die Götter wirklich auch eine Rolle spielen, auch aktiv sind und materialisiert sind, damit dieses Götterding auch sozusagen verpufft, weil sie am Ende doch nur Wesen sind, die einfach nur mehr Macht haben. ja, die genauso Schwächen haben, Stärken haben, wie wir es bei Lysa hatten, vielleicht auch eine, auch zwei Gesichter haben. Ich finde das super, super spannend erzählt und es macht mir sehr, sehr viel Spaß, auch darüber zu reden. Und man kann dankbar sein, dass so eine Geschichte geschrieben wurde, wirklich. Muss ich mal wieder sagen.
Finde ich auch. Auch eine sehr komplexe Geschichte tatsächlich.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jo, dann würde ich erstmal sagen, bedanken wir uns für euer Gehör. Ganz wichtige Sache für alle, die es hier zum ersten Mal hören. Wir werden es jetzt jede Woche versuchen zu schaffen. Ich weiß nicht, ob Franz jede Woche kann, ob ich jede Woche kann. Wir probieren es einfach, dass wir jeden Freitag euch diesen Podcast zur Verfügung stellen können. Nur mit Sound natürlich auf den bekannten Kanälen. Ansonsten mit einem kleinen Videozuschnitt immer eine Woche später, weil ich natürlich ein bisschen Zeit brauche. Aber die Themen werden gut. Es wird sehr viel zu bereden geben, Franz. Du weißt Bescheid.
Das habe ich jetzt auch schon gemerkt, dass wir sehr viel zu reden haben.
Und das ist halt auch nur, das ist nur ein Funken von dem großen Feuer, den die Lore umgibt. Und ich bedanke mich bei dir, Franz. Es war mir eine große Ehre.
Ich bedanke mich, dass ich dabei sein darf.
Das muss ich nicht bedanken, ist doch klar. Und dann sehen wir uns alle nächste Woche wieder und verlieren uns wieder in Geschichte.